Herzlich willkommen zu einer 9.5-Folge, zweideutig der Podcast. Wir haben es mal wieder hinbekommen, dass wir einen super tollen Gast bei uns haben. Helsche, wer kennt ihn nicht?
Dir gebührt die Ehre des Intro-Gags.
Oh, also ich hau mal ein paar fetzige Bauernweisheiten raus. Hüpft die Kuh wie wild im Kreise, gibt's am Abend Sahnespeise.
Mit Markus und Dampf.
Dann habe ich noch auf Lager, liegt der Bauer tot im Zimmer, dann lebt er nimmer. Liegt die Frau daneben, wird sie es auch nicht geben. Sind die Kinder auch noch dort, war es ein Familienmord. Und der Favorit meiner Frau, wenn der Knecht vom Dache pieselt, denkt der Bauer, huch, es nieselt.
Sehr geil, sehr geil. Freut uns riesig, dass du auf jeden Fall da bist, dass du dabei bist. Ich meine, du hörst uns, glaube ich, von Stunde 0, Stunde...
Nee, ich glaube, irgendwann mal so mittendrin.
Mittendrin. Auf jeden Fall 2-3 Jahre her.
Ja, doch, schon 4, bestimmt. 4,
gell? Ja. Also uns gibt es seit 2019 5.
Also ich glaube, auf Bauernweisheiten müssen wir nachher nochmal ein bisschen gezielter eingehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das geht ja immer darum, dass erstmal unsere, sage ich mal, die doch Stammhörer, die müssen dich ja erstmal so profilermäßig ein bisschen einschätzen. Ja. Wie tickt der Helge und so, das muss man jetzt so ein bisschen. Deswegen wirklich die Frage, die dich jetzt entweder in die Kategorie Supergast oder Kategorie, er ist zum letzten Mal hier katapultiert, Team Cap oder Team Iron Man?
Ganz ehrlich, Team Cap?
Du bist so ein gern gesehener Gast. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass du heute hier bist. Gibt es da auch Begründung oder wolltest du nur schleimen?
Nee, ohne Scheiße. Ich habe mir über die Frage tatsächlich Gedanken gemacht.
Sehr gut vorbereitet.
Nee, wie umschreibe ich denn das am besten? Iron Man ist an gewissen Punkten ein typischer Opportunist geworden. Also der unterwirft sich der Regierungsägide oder der Weltregierungsägide, also unter Shield unterwirft er sich, währenddessen Cap gesagt hat, nee, also mit denen zusammenarbeiten, ja, gerne ja, wenn es immer um die gerechte Sache geht. Also ja. Für den steht halt Gerechtigkeit im Vordergrund und von daher sage ich mir dann an dem Punkt Team Cap auf jeden Fall.
Ach, Wahnsinn.
Ja, und außerdem,
super.
Ja, wer schwul, würde ich sagen, sieht besser aus als Iron Man. Okay.
Sage ich jetzt nichts dazu.
Also schon aus zwei Gründen für Team Cap.
Wir haben es ja echt immer ganz gern, gerade wenn jetzt so Hörer da sind, wo uns schon lange hören und dann auch diese erste Frage vom Bernd überstehen, das ist auch ganz toll. Ich finde es immer cool, dass es so ein Zusammentreffen gibt. Ich meine, wir hatten schon immer mal wieder, du hast uns immer mal wieder geschrieben, dass du mit der einen oder anderen Folge Feedback gegeben und das hat sich auch über die Jahre hin eigentlich so. Wir dachten mal eine Zeit lang, ein Helsche gibt's schon gar nicht mehr, gell?
Da kam nichts mehr, jetzt hört er uns nicht mehr.
Ja, jetzt hört uns. Und so. Dann zack, kam irgendwie kurze Zeit darauf dann irgendwie so ein Lebenszeichen. Sehr cool eigentlich, dass der noch dabei ist.
Ja. Das ist echt interessant, weil das Ding, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten und so weiter. Und ich sag ja immer, die Leute, die kommen, die haben ja einen wahnsinnigen Vorsprung uns gegenüber, weil sie halt schon, sag ich mal, zumindest oberflächlich uns kennen oder auch ein bisschen einschätzen können. Aber wir wissen ja immer nie, wie kommt's an. Und sind es jetzt Leute, die mal irgendwie auf ein Meme reagieren und einfach mal sagen, ey, das war ja jetzt lustig oder mal zwei Folgen gehört haben. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, so geht's mir ja selber auch, wenn ich irgendwie einen anderen Podcast höre nach 20 Folgen, ja, jetzt läuft sich dann irgendwie leer. Das ist immer das gleiche Thema oder sowas. Mhm. Und von daher ist dann immer umso noch
cooler, dass sie so lang.
Cooler, ja. Dass dann irgendwie Leute wirklich so lang auch dabei sind. Wir hätten ja selber nie gedacht, dass wir 5 Jahre machen oder so. Mhm. Aber richtig geil, dass es vor allem jetzt dann klappt hat, dass wir auch mal wieder einen neuen Gast dazu holen können.
Also, wenn ihr gedacht habt, ihr hättet mich verloren oder sowas, das hatte berufliche Gründe. Können wir nachher nochmal ein bisschen ausschmücken. War halt viel zu tun. Ansonsten, ich habe euch eigentlich immer die ganze Zeit verfolgt und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du mal wieder und hier und da und dann bin ich wieder in den Berufsalltag rein und dann hat sich das alles wieder verloren. Also,
wann hörst du uns so? Oder wann hörst du uns bei der, auch im Weg zur Arbeit? Oder?
Also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich euch meistens im Auto höre, auf dem Weg zur Arbeit, je nachdem, wie sich es jetzt gestaltet, wo ich hinfahren muss. Und oder dann halt entweder beim Angeln oder sowas, je nachdem, wie es sich ergibt. Also für die Freizeit, die ich nutzen kann, höre ich euch dann auch. Na? Und ich bin eigentlich auch immer gespannt, oh, jetzt sind endlich 2 Wochen wieder rum und jetzt auch, müsste dann aber mal.
Du bist quasi typischer Angelsachse.
Ja, genau. Ich bin kein, also bei dem Thema Sachse, da muss ich mich drüber verwehren. Ich bin gebürtiger Thüringer. Ja, also das hat nichts mit Sachsen zu tun. Ne? Ja, okay. Sachsen ist uncool. Sachsen-Anhalt ist viel cooler. So. Nein. Also manchmal hebe ich mir auch die Folgen auf, wo ich mir dann sage, geil, das Wochenende gehe ich wieder angeln und dann kann ich mir das schön zur Gemüte führen am See. Das passt schon.
Ich komme gleich raus. Denken die jetzt, ich komme gleich raus, dass ich gleich rauskomme? Die denken jetzt echt, ich komme gleich raus.
Ja.
Ich gehe mal raus und sage, verpisst euch. Plagen.
Das ist witzig, weil ich dachte, dass wir hier eigentlich unsere Ruhe haben, gell?
Ohne Witz. Bei mir wär's richtig schlimm gewesen, ich sag's dir. Da klingelt im 3-Minuten-Takt.
Wir sind nur Kinder. Ja, aber irgendwann ist ja auch durch, oder?
Ja, vor allem um die Uhrzeit, ey.
Wo waren wir stehen geblieben?
Dass du die Dinger auf.
Ach so, ja, ich höre ich halt gerne beim Angeln. Also das.
Angeln ist so dein.
Das ist mein Tagesausgleich, also definitiv.
Ja?
Ja.
Also du sitzt dann mit Kumpels oder alleine?
Meistens alleine, meistens habe ich aber auch immer einen Angelkumpel, also öfters habe ich einen Angelkumpel dabei. Und ich angel halt super profan, also ich mache da kein Riesengesicht drumherum und dann sitze ich schön am See und lass die Woche an mir vorüberstreichen. Das ist im
Prinzip. Hängst die Rute ins Wasser?
Na, nicht meine, aber. Ja, doch, meine auch, aber die Rute hänge ich nicht ins Wasser, die Schnur.
Und wenn du uns dann hörst,
hänge ich ins Wasser.
Hörst du uns dann über Kopfhörer?
Ja, freilich.
Okay. Hätte ja sein können, du hast so eine Box dabei.
Nee.
Und wenn wir laufen, beißen die Fische besser.
Nee. Die beißen immer beschissen.
Okay. Also,
ob ihr da lauft oder was anderes, das ist
wie hoch gesprungen. Wie hoch ist die Ausbeute an so einem Angelabend?
Auch bei mir, du, kommt immer eigentlich darauf an. Also tatsächlich bin ich jetzt mit meiner Angelmethode so weit, dass ich tatsächlich immer am Abend einen Fisch raushole.
Es ist echt so. Also,
ja.
Okay.
Also ich stehe da jetzt so relativ gut da, weil ich meine Angelstellen jetzt auch mittlerweile kenne. Muss ich mich halt über Jahre ausprobieren.
Ich stelle mir ja das beim Angeln tatsächlich so vor, du hast da einen Campingstuhl, du sitzt da drin, du machst es dir bequem, du tust
deine Mücken kommen
raus. Da hast du dann wahrscheinlich Abwehrmethoden gegen Mücken oder sowas, ja. Und also man rüstet sich ja so. Also du bist in der freien Natur, du bist völlig losgelöst, du hörst uns, du hast uns auf dem Ohr und der See liegt vor dir und dann schmeißt du die Rute rein. Und was machst du dann?
Warten.
Ist so, ne?
Ich warte einfach nur noch. Also hier und da habe ich ein Bier mit an der Hand und dann warte ich einfach. So in, meine
das ist quasi meditativ.
Ja, tatsächlich, kannst du so sagen. Also es ist was Befreiendes, was Beruhigendes. Ne?
Zack, beißt der Fisch an und du haust ihn in den
Stress, Kopf runter. Stresssituation.
Du nimmst den aus.
Ja, das aber ich behaupte, das mit dem Warten, das ist auch so eine Sache. Ohne dass ich es jetzt weiß, ja, aber statistisch gesehen, 90% der Angler oder Angelnden sind Männer, bin ich mir 100%ig sicher.
Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil es gibt auch eine ordentliche große weibliche Angel-Community. Aber
eine Angel-Community?
Ja, ja, tatsächlich. Ey, du glaubst gar nicht.
Ich muss da immer an das Meme denken, von Loriot, wo der in dem Sessel drin sitzt und von hinten immer die Frau, was aus der Küche reinruft. Was machst du denn da? Ich sitze hier nur. Ja, willst du nicht noch irgendwie, soll ich dir die Zeitung bringen? Nee, ich mag hier einfach nur sitzen. Ja, du kannst doch nicht einfach bloß da sitzen. Doch, ich sitze hier einfach nur. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, eine Superkraft, die vor allem Männer drauf haben.
Ja, das ist wirklich eine Kraft, die nur Männer drauf haben. Einfach nur da sitzen und nichts tun.
Und nicht reden vor allem, ne? Tatsächlich wenig reden. Sitzen, Ruhe genießen.
Wenn ich mit meinem Angelkumpel am See bin, da sind wir aber am Diskutieren, das ist eine wahre Freude.
Zerstörst mein Angelbild.
Weil wir festgestellt haben, dieses doofe Klischee vom Nichtsagen und
Das sind
die Fische und sowas. Ich meine, der Fisch, der hat sowas wie ein Ohr, das nennt sich Seitenlinienorgan. Ne? Oh. Damit nimmt der Druckwellen klar. Also solange du nur quatscht und sowas, das dämpft dann das Wasser so sehr ab, dass der das auf dem Meter dann auch irgendwann nicht mehr hört im Wasser.
Also es sei denn, es hat jemand eine sehr basslastige
Also wenn Stimme. Wenn du dumm rumtrampelst, weil sich die Schwingungen dann ins Wasser übertragen, das
Oder was rein, also wenn den Stein oder sowas reinwirft,
ja, das wäre wahrscheinlich was. Ne? Weil die kriegen ja den Druck mit. Das ist ja wie so ein Ort, die kriegen ja die Druckwellen im Wasser mit. Aber was wir teilweise dumm rumquatschen, wir sitzen 2-3 Meter entfernt vom Gewässer.
Bis es da ankommt, bis es weitergeleitet wird, ja, das ist nix.
Ja, Das ist total Käse. Also, wir kommen da auch so mal richtig in handfeste Diskussionen rein. Also, so ist es nicht. Ja. Also, nicht, dass wir uns prügeln würden, aber da wird es dann so: ey, sag mal, spinnst du, kannst du nicht und hier und da. Ja, ist so.
Und jetzt sagst du machst das zum Ausgleich zu deinem normalen Job. Und jetzt, sag mal, das ist ja schon ein Stück weit was, wo, also jedes Mal, wenn wir einen Gast hatten, haben wir uns ja so schwerpunktmäßig hier ein bisschen auf den Gast so eingeschossen. Ja? Mhm. Mit dem Rufen, hier hatten wir es vom Ironman und. Mit Mackel hat man relativ viel über Israel oder auch über seine Rosinen-Karriere, die er da mal irgendwo ein bisschen verfolgt hatte oder sowas. Bei dir ist echt der Sonderfall und wirklich das Tolle ist ja immer, du lernst ja durch den Podcast jetzt so in dem Fall, wir lernen Leute kennen, ich kenne sonst niemanden, der sowas macht. Du bist, erklär mal bitte, was du gelernt hast oder was du studiert hast, weil ich kenne sonst niemanden, der das gemacht hat.
Also ich habe Agrarwissenschaften an der Universität Halle studiert mit der Spezialisierung Tierproduktion oder Nutztierwissenschaften.
Und Nutztierwissenschaften ist quasi ein Studiengang, Fachrichtung ab einem bestimmten Semester, oder?
Naja, das war dann so, ab dem vierten Semester musste man sich dann festlegen, mache ich jetzt im Prinzip Betriebswirtschaft, Soziales, Pflanzenbauwissenschaften oder Nutztierwissenschaften.
Okay.
Na, weil Agrar streckt sich ja weit, du hast im Prinzip die Betriebswirtschaft mit drin, du hast den Pflanzenbau oder die Tierwirtschaft. So, und bei der Tierwirtschaft habe ich mich dann auch speziell drauf gelegt, dass ich dann halt in Richtung Milchvieh gehe.
Also krass, Tür. Das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen, eher Tier oder eher Agrar? Weil ich dachte mir das auch, also bei mir ist jetzt Bauingenieur gewesen, ja, du hast das Grundstudium und ab einem bestimmten Semester musst du dich dann quasi spezifizieren, also du musst dann in eine gewisse Richtung oder sowas gehen. Und bei dir ging es jetzt in Richtung Kühe.
Ja, also irritierenderweise hege ich ein sehr starkes Interesse an tierischer Produktion, also alles, was so vom Tier kommt, Fleisch, Milch, Wolle, Leder. Also alles, was mit den Umständen zu tun hat, das fand ich immer hochinteressant. Also mir ist klar, dass dadurch im Prinzip Tiere auch ihr Leben lassen müssen. Aber da bin ich Pragmatiker, was das angeht. Im Alter von 16 habe ich angefangen, meinen Jagdschein zu machen. Und da bin ich eigentlich dazu gekommen, weil ein Tierarzt, seines Zeichens damals schon sehr alt, der hatte uns dann im Prinzip in der Wildtierkunde unterrichtet. Und der hatte mir also diese Euphorie an Tieren geweckt. Weil bis dato wusste ich eigentlich nie, wo ich hin wollte. Ja, was mache ich denn? Was werde ich denn? Ja,
so, und, in welche Richtung möchte ich gehen?
Ja, genau. So
Selbstfindung,
ja. Dadurch, dass ich im Abitur auch so fleißig war, hat es zum Tierarzt leider nicht gereicht.
Tatsächlich,
ja. Was braucht man beim Tierarzt? Braucht man da auch 1,
na, keine Ahnung. Also, das ging damals über die zentrale Studienvergabestelle. Das war sowieso 1, schieß mich tot. Ja. Dann habe ich es über die Bundeswehr nochmal probiert, weil ich mir dachte, na okay, die nehmen ja eh jeden Dummdussel. Aber die haben dann auch gesagt, wegen leistungsstärkerer Bewerber abgelehnt.
Nicht mal das.
Dazu hat es auch nicht gereicht.
Du darfst die Leute auf dem Feld zusammenflicken, aber Tierarzt wird es nicht.
Na, ich war Gebirgsjäger, also von daher war nicht viel auf dem Feld zusammenflicken. Ne? Da war eher verkriechtig im Hunger. Gebirge. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin eigentlich heilfroh, dass ich kein Tierarzt geworden bin, weil das ist eine brutale Geschichte, gerade im Großtierbereich. Also die Leute arbeiten sich auch tot. Also das ist schon echt, echt schwerwiegend, weil die müssen ja dann auch irgendwann mal mitten in der Nacht raus, sei es jetzt bei Pferden, Kühen oder sonstigen.
Ja, okay, ne?
Also die stehen dann immer in Bereitschaft, immer unter Strom. Also das wollte ich mir dann auch nicht antun. Naja, und da habe ich dann gesagt, okay, Hochschulstudium Agrarwissenschaften. Mein Vater hat immer gesagt, ja, mach Pflanzenbau. Aber ich habe mir dann immer gesagt, ey, ich habe was Besseres zu tun, als ein Gras beim Wachsen zuzugucken. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, in Kühe hatte ich mich relativ zeitig verliebt, weil ich schon einige Praktikas dort gemacht habe.
Kühe sind knuffig, muss ich sagen.
Geilsten Tiere überhaupt.
Ja, das ist jetzt, ja, okay. Da ist die Euphorie drin.
Ja, da hast du mich jetzt so wieder gekriegt. Ja. Ne? Also ich sage immer, und das mag es jetzt kitschig klingen, aber Kühe widerspiegeln die Natur in ihrer reinsten Form. Also Kühe sind haben eine Wildheit in sich, ne, so eine Unberechenbarkeit, die du ja von der Natur auch aus erwartest, ne, so als Mensch. So, und auf anderer Seite sind die so mütterlich und liebevoll in allem drum und dran. Das ist ja auch eine Sache, die uns die Natur gibt, Lebensmittel etc. pp. So, ja. Und das ist dann so meine Philosophie dahin, weshalb ich das Viehzeug so liebe. Ja, klingt zwar jetzt kitschig, aber ist halt so.
Nee, schön. Nee, aber man merkt, dass du das auch aus einer gewissen Überzeugung her machst und dir das auch, sag ich mal, bewusst überlegt hast, warum du das machen möchtest.
Ja.
Also du hast das fertig zu Ende studiert? Wie lang geht sowas? Gibt es da eine Regelstudienzeit oder sowas?
Ja, in der Regelstudienzeit sind dann im Prinzip inklusive Master, lass mal lügen, 10 Semester Ich habe 14 gebraucht, habe nur einen Bachelor gemacht. Liegt aber daran, ich bin zwischenzeitlich auch in ein gewisses Loch gefallen. Also da habe ich mich dann treiben lassen, gehen lassen. Und das war der Sache nicht zuträglich. Aber irgendwann hatte meine Frau gesagt, damals war es noch meine Freundin, sieh zu, dass du Land gewinnst, Freund Blase, sonst sind wir die letzte Zeit in einer Beziehung gewesen.
Sie hat ja, man da, braucht den Arschtritt manchmal.
Ja, ja, sicherlich. Sie hat mich da in der Zeit auch unterstützt und da bin ich ihr auch heute noch unendlich dankbar für. Dann habe ich es dann mit Ach und Krach den Bachelor gemacht und bin dann so meine Wege durch die Nutztierhaltung gegangen, habe dann eine Zeit lang in einem Thüringer Betrieb als Jungrinderanlagenleiter gearbeitet.
Das ist so geil, ich stelle mir das so vor. Also bei uns gibt es ja immer so E-Mail-Signaturen oder sowas. Wenn du eine E-Mail verschreibst, steht da dann dein Name und drunter Jungrind.
Jungrinder Anlagenleiter.
Ja?
Da hätte dann eher da gestanden Anlagenleiter Jungrind.
Okay. Ja. Anlagenleiter Jungrind. Wie deutsch kannst du sein?
So. Aber was sehr vorteilig war, in dem Thüringer Betrieb habe ich dann meine Lehre so ein bisschen nachgeholt. Also ich habe es melken gelernt im Karussell, ich habe es treiben gelernt.
Meine Oma war staatlich geprüfte Melkerin.
Starke Leistung, finde ich gut von ihr.
Aber ihr triggert mich gerade.
Und ohne Mist, die musste mit Sicherheit innerhalb von 15 Minuten 15 Liter Milch aus der Kuh rauskriegen.
Ja.
Und das ist eine starke Leistung. Das würde ich heutzutage, also ich würde es nicht hinkriegen.
Ja.
Ich muss das nicht mit der Hand gemacht.
Warte, ganz kurz. Deine Oma war was?
Staatlich geprüfte
Melkerin.
Sie hatte eine Urkunde.
Ja.
Dass sie
und da wie schnell lernt man das? Halbe Stunde oder Volkshochschulkurs? Hey,
es ist echt schwer wahrscheinlich, ne? Also, der
normale Lehre, drei Jahre.
Drei Jahre lang melken.
Heute heißt Tierwirt Rinderhaltung.
So, okay, haben wir das gelernt. Und jetzt muss ich auf dich zurück, weil das war gerade so viel Information. Melken im Karussell.
Ja.
Hui! Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Also die Kuh steht da, ich sitze im Karussell auf so einem kleinen Pferdchen und muss dann versuchen, die Kuh zu
erwischen. Genau, und so hoch und runter immer noch dabei.
Nein, genau so lief das ab. Nein, es gibt verschiedene Formen vom Melkstand. Ich denke mal, was hier in Baden-Württemberg eher am geläufigsten ist, ist der Tandem. Das heißt, die Kühe stehen in einer Reihe. An einer Kuh guckt der anderen in den Popo und dann kommt die Melkerin unten im Graben, steht sie drinne und macht Stripp, Stab, Stuhl, setzt die Melkmaschine an und fertig ist sie laufen und läuft zur nächsten.
Du melkst sie, man muss sie anmelken und dann steckt man erst die.
Gesetzlich vorgeschrieben.
Ah!
Gibt's eine
gesetzlich vorgeschrieben?
Ja, gibt es eine EU-Verordnung dazu.
Weil das sonst.
Und was anmelken?
Das Vormelken ist Pflicht, es steht drin, es muss eine organoleptische Probe genommen werden. Das heißt, du musst im Prinzip über deine Sinnesorgane feststellen, ob die Milch in Ordnung ist von der Kuh.
Ich habe gedacht, dass du bloß Mittelstrahl kriegst oder sowas.
Nee. Du machst also eine sogenannte Vorgemelksprüfung. Heißt im Prinzip, meistens hat man dann im Prinzip so ein, stellst du vor, wie so eine Art kleinen Kaffeebecher. Da drin ist ein schwarzes Sieb und darauf machst du dann die ersten zwei, drei satten Strahlen von der Milch und stellst fest, ob da irgendeine Veränderung stattgefunden hat in der Milch, also was nicht aussieht wie Milch. Mhm. Ist sie zum Beispiel nicht weiß, sondern klar, dann hat sie eine starke Euterinfektion, kommt Flocken raus oder ähnliches. Mhm. Ne? So, und daraufhin kann dann der Melker schon im ersten Ad-hoc feststellen, die Kuh hat eine Krankheit im Euter oder nicht.
Mhm.
So, und daraufhin gibt es dann noch weitere Testmethoden, die dann feststellen, okay, ist eine Euterkrankheit oder ist keine, weil manchmal hat man wie so eine Art kleinen Pfropfen vorne in der Zitze und der kommt dann wie so eine Flocke raus.
Mhm.
Man diagnostiziert das eventuell dann auch falsch als Eutererkrankung, deshalb macht man dann noch eine Zweitprüfung dazu. Nennt sich Schalmtest, das ist, hat man eine Prüflüssigkeit, macht dann im Prinzip von jedem Euterviertel, sagt man, weil die Kuh hat vier Striche, macht man dann im Prinzip in diese Prüflüssigkeit von jedem Euterviertel was rein, schwenkt das ein bisschen und wenn das ausschilliert, weiß er, ob die Kuh krank ist oder nicht und auf welchem Viertel auch.
Ey, das ist verrückt, ich habe mir das nicht...
Ja klar, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist
völlig nachvollziehbar. Ja,
aber du unterhältst dich mit niemandem darüber, weil du niemanden kennst, der, sag ich mal, jetzt sowas
macht.
Ja, auch, so. Und da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Sind die Lebensmittel so teuer, weil jeder Bachelor oder Master sein muss dafür?
Nee, die Lebensmittel sind eigentlich teurer geworden aufgrund von anderen Geschichten. Wir hatten ja im Prinzip die gestiegenen Energiepreise. Wir haben enorm gestiegene Haltungsanforderungen, enorm gestiegenen Verwaltungsaufwand für die Landwirte selber. Und wir haben Futtermittelpreise, hatte ich schon erwähnt.
Fördermittel.
Wenn nicht,
Futter.
Hast du das
Futter.
Futtermittelpreise, die sind natürlich auch gestiegen, weil Leistungsfutter, was man so, was man vom Fremd zukaufen muss, oder Mineralfutter, das ist im Prinzip auch aufgrund gestiegener Energiekosten, Lohnkosten, Produktionskosten, ist das alles nicht günstiger geworden. Problem ist an der Sache, es ist immer, hängt immer vom Markt drauf an. Also wenn wir jetzt von der Milch ausgehen, ein Landwirt brauchte bis vor Corona-Zeiten, also bevor das richtig losging, hat man gesagt, eine Milchvergütung am Grundpreis von 40 Cent pro Kilogramm Milch.
Okay.
Dass der kostendeckend arbeitet.
Ja. Warum wurde er auf Kilogramm Kilogramm, ja. Liter
weggleich? Liter.
Aber warum?
Nee, Kilogramm und Liter ist nicht gleich.
Nur bei Wasser bei 4 Grad.
Ja.
Ah.
Okay. Umrechnungsfaktor Kilogramm in Liter ist 1,03 bei der Milch.
Okay, dann also wäre die Milch Frage
ist ein bisschen schwerer, die ist ein bisschen dichter.
Warum dann aber Kilo?
Weil die Methoden bei der Abrechnung von den Tanks so sind. Also
du wiegst den Tank?
Nee, der Milchsammelwagen wiegt das in Milch, aber das, was dann wieder bei der Molkerei ankommt, das wird dann wieder in Kilogramm umgerechnet und der Betrieb selber produziert auch in Kilogramm.
Ja, okay.
Also die Messgeräte, die Milch sammeln, die messen das auch in Kilogramm.
Okay.
Ab.
Ja, aber genau auf die Diskussion wollte ich eigentlich raus. Was ist der faire Preis für den Milchbauern? Weil ich glaube, ich habe einfach heute mal so spaßhalber die Prospekte so ein bisschen durchgescannt und irgendwo, ich weiß nicht, ob es Penny oder Rewe war, aber irgendwo war, ich glaube, der Liter, ich weiß nicht, ob es jetzt Haarmilch war oder was auch immer, was für welche, 99 Cent. So, und du sagst ja gerade, das gibt so einen Grundpreis, den braucht
Der Betrieb
auf jeden Fall mal als Grunddeckung der Kosten und dann wollen sie natürlich auch noch einen Gewinn dabei erwirtschaften. Also die ganze Chose soll sich ja rentieren, die machen das ja nicht.
Naja, die Sache mit der Rentabilität von der Milch, also wir reden jetzt nur im Prinzip das Kilogramm Milch, dass das rentabel ist.
Ja.
Na, wir dürfen aber nicht vergessen, dass milchviehhaltende Betriebe Gemischtbetriebe sind. Das heißt, das subventioniert sich sehr viel quer.
Okay.
Na, so eine Kuh produziert ja natürlich auch Dünger. Na,
okay,
so, das ist wirtschaftseigener Dünger, den der Betrieb nicht zukaufen muss.
Mhm.
So, und der fällt aber in solchen Rechnungen gemeinhin raus. Na, aber wir müssen ganz ehrlich sein, die Milchpreise sind tatsächlich adäquat zu niedrig, immer. Und werden es wahrscheinlich auch immer bleiben, so dass ich das sowieso oder so im Betrieb innerhalb quersubventionieren muss. Lässt sich daran aktuell nichts ändern.
Ihr habt vorher bei mir einen Kaffee bekommen mit einer Kokos-Sojamilch.
Ja.
Die kostet unfassbare 2,99 Euro oder sowas.
Der packen da vorhin.
Ja.
Das ist halt schon krank, gell?
Naja, gut, das ist aber auch industriell, also das ist wirklich knallhart industriell fertiggestellt.
Ich meine, dass man Kokosnüsse schlecht melken kann, ist mir auch
klar. Ja.
Nee, hast du schon mal probiert?
Nein.
Im Karussell geht es vielleicht einfacher.
Vielleicht, ja.
Du hast ja natürlich aber auch die Sache, dass du das Sojaextraktion oder die Sojabohne erstmal zu einer Milch verwandeln musst oder zu einem milchähnlichen Stoff.
Also das
ich ja weigere mich, sowas Milch zu nennen. Ja,
ja, das,
also,
ja.
Nee,
verstehe ich in dem Fall.
Also ich sag's mal so, prinzipiell, wer sowas trinkt, habe ich damit keine Probleme, soll er bitte gerne machen. Jeder, wie er gerne sich ernähren möchte, da will ich mich nicht reinhängen, soll auch bitte so sein. Aber bei der Milch, die liefert halt im Prinzip schon das Grundgerüst der Zusammensetzung. Ne? Du hast Fett, Eiweiß, Laktose, Wasser und
das ist halt das Problem. Die Laktose ist das Problem bei uns in der Familie.
Ja, ja. Und ansonsten sage ich mal so, in der Molkerei passiert da per se eigentlich nicht viel. Wenn wir jetzt vom Frischmilch gehen, da wird dann im Prinzip die Milch aufgeräumt, das Fett wird getrennt, dann wird das dann nochmal zugemixt, dass man dann auf die 4% kommt.
Na? Wie lang dauert es, so eine Milch, die Kuh kommt da rein, die wird angemolken, dann geht die Melkmaschine ran, zieht die Milch raus. Was passiert mit der Milch denn? Die wird ja irgendwann pasteurisiert und die wird...
Na, im Betrieb selber wird sie eigentlich nur im Tank gelagert und gekühlt. Die muss binnen kürzester Zeit nach Rohmilchgüterverordnung bei täglicher Abholung auf 8 Grad Celsius.
Ach, das ist schon
die bei zweitäglicher Abholung auf 6 Grad Celsius abgekühlt werden.
Ja.
Muss natürlich auch immer wieder gerührt werden, weil Milch hat ja die Sache, die Fettpartikel, die rahmen sich auf, ne? Deshalb muss das immer wieder gerührt werden. So, und ansonsten ist eine Kuh roundabout in 10 Minuten fertig.
Okay.
Inklusive Vormelken, Anrüsten, Abrüsten, Dippen und
Was sieht man so raus? 2 Liter, 4 Liter, 5 Liter?
Großteil ist die Rechnung im Durchschnitt, müsste ich jetzt lügen, die meisten rechnen immer so um die 30 Kilogramm pro Kuh.
Das ist schon
aber
viel.
Ist aber sehr tierindividuell und vor allen Dingen auch rasseindividuell. Wenn ich jetzt hier in den baden-württembergischen Raum reingucke, hier ist ja hauptsächlich Grauvieh oder beziehungsweise Fleckvieh.
Oh, jetzt musst du uns aufklären.
Also Grauvieh ist die bayerische Käsekuh, das ist die auf der Alm steht und schön mit der Kuhglocke rumwedelt.
Die heißt Grau, ja? Grauvieh.
Das ist das.
Weil die hat ein graues Fell, oder?
Nee, nicht das Grauvieh, warte mal, das heißt Braunvieh, aber die ist grau, so rum ist es richtig. Ne? Ja, okay. Also die Rasse heißt Braunvieh, aber die ist komplett grau. Ja. Währenddessen das Fleckvieh das Braune ist, das dicke Braune mit den weißen Flecken. Und bei uns in Sachsen-Anhalt oder beziehungsweise hauptsächlich im norddeutschen Raum ist als Milchviehrasse das deutsche Holstein-Friesen. Die Milchviehrasse. Und kleine Anekdote dazu, kann ich euch nochmal zeigen, ich habe ein Actionfoto mit einer Kuh, die 200.000 Kilogramm Milch im Leben geschafft hat.
200.000 ja. Kilogramm?
Ja.
Wie alt war die?
Mit Carlotta, die war, warte mal, lass mal überlegen.
Die rentabelste Kuh ever.
Ich müsste jetzt lügen, war die, ich glaube 16 ist die geworden, aber wie gesagt, müsste ich lügen, also die hat 14 Laktationen, also eine Kuh lebt erstmal 2 Jahre, bis sie Milch gibt.
Ja.
Na, so, das heißt, wir müssen 2 Jahre rausrechnen. Wir in der Fachsprache rechnen pro Laktation, also erst mit 2 Jahren, mit dem ersten Kalb beginnt die erste Laktation. Ich glaube, die hatte ihre 14 Laktationen und die hatte dann sogar noch ein bisschen mehr gemacht. War aber auch dann tatsächlich wirklich eine alte Oma. Also das hat man der auch angesehen. Also die war wirklich ein bisschen fertig auf die Knochen.
Die war ausgemolken.
Ey, aber die, also die entstammten...
Sitzen bis zum Bauchnabel.
Die entstammten nur... Da musstest du schon aufpassen, dass es nicht auf den Beton schleift, ja. Ja.
Die hat gelacht, wenn sie gelaufen ist, weil es Gras gekitzelt hat.
Genau das. Nee, auch der ihre Töchter, die sind jetzt mittlerweile auch schon bei 150.000 Kilogramm angekommen. Also das ist schon irre. Da steckt schon ganz viel Potenzial in der Kuhfamilie drin.
Stell mir das vor, weißt du, bist ja da wahrscheinlich auch, sag ich mal, in so einer Art, weiß ich nicht, du unterhältst dich ja mit Kollegen. Da gibt es ja Community oder sowas, ja. Und da gibt es dann so, bei uns zum Beispiel, also was ist das höchste Gebäude der Welt oder sowas? Und bei euch ist jetzt so, die Kuhkala hier von Tralala Hopsasa, wie sie sonst wo, Carlotta, die hat jetzt und schon wieder und die nächste Tausender und weißt, die nächste Schwelle und sowas alles. Das ist schon übel. Ich möchte noch kurz, weil um das abzuschließen, weil du hattest vorhin diese Reinmelk-Geschichte, Karussell.
Genau, das Karussell. Also im Endeffekt dreht sich es darum, das gibt es in 2 Varianten. Entweder hast du wie so eine Art Ring. Na, auf dem Ring stehen die Kühe und gucken dich so mit einem halben Arsch an. Und du als Melker hängst dann da drinnen, melkst vor, rüstest an und die fahren dann immer ihre Runde rum, bis es dann zum Ausgang kommt und dann dabbeln die wieder ihre Wege. So, das ist ein sogenanntes Innenmelker-Karussell, da habe ich es gelernt zu melken. Es gibt natürlich auch der Außenmelker, da hast du dann im Prinzip so einen großen Kreis und dann gucken die dich zwar auch immer noch mit dem Arsch an, aber die gucken halt sich alle gegenseitig an. Die gucken nicht raus aus dem Fenster, sondern sich gegenseitig.
Ist kuhfreundlicher oder?
Platzsparender.
Ja, okay.
Das ist der einzige Grund, das ist Platzpartner. Ja. So, und dann drehen die halt ihre Runde und dann gibt es halt diese unterschiedlichen Melkstandsysteme, die nennt man Fischgräte, Side-by-Side, Tandem, wie auch immer. Also da gibt es dann schon ganz viel. Ich weiß ja auch schon aus vorherigen Geschichten, du willst ja gerne wissen, wie so eine Melkmaschine funktioniert.
Was, ich?
Ich.
Wo habe ich das schon mal in der vorherigen
Geschichte? Das hat man tatsächlich schon mal, ja.
Was?
Ja, das hat man echt
schon mal. Ohne Witz, ich habe immer keine Kenntnis von dem, was ich schon alles erzählt habe. Ich war mir sicher, dass wir heute nichts erzählen, was wir schon mal, weil das Thema wirklich so speziell ist.
Ihr habt es ja auch noch nie erklärt bekommen, wie das Ding funktioniert.
Wir hatten schon mal wie eine Melkmaschine
funktioniert. Ja, ich hatte, glaube ich, auch mal so einen scheiß Witz darüber erzählt irgendwie.
Er muss ja.
Ja, aber ja, ich kann mich leicht daran erinnern. Vielleicht weiß der Krelli ja, welche Folge das war.
Ja, wie funktioniert das?
Also im Endeffekt hast du, an einem Punkt hast du einen ganz großen Staubsauger, das ist die Vakuumpumpe. Die hält kontinuierlich einen Unterdruck bzw. einen Luftfluss. Und dann hast du 2 Stränge, die abgehen, das ist einmal die Milchleitung und einmal die die Pulsatorluftleitung und dazwischen halt eine Hauptluftleitung. So, in der Milchleitung, in der Pulsatorluftleitung liegt überall das Vakuum an. Am Pulsator hast du, wie du schon sagst, der Pulsator, der dann im Prinzip am Zitzengummi den auf und zu macht, sodass der die Zitze massiert. Und sonst wird dann die Milch rausgedrückt, läuft dann in den Milchabscheider und dann wird die über eine Extrapumpe die Milch in den Tank gepumpt. Und das war's. Viel ist dabei nicht.
Jeder, der Kleinkinder daheim hat, kennt sich dazu auch ein bisschen aus. Nur mal zurück zu den ganzen Preisen von der ganzen Geschichte. Kannst du uns nachvollziehbar erklären, warum Buttergrad auf so einem Rekordpreisniveau ist? Das erschließt sich mir gar nicht. Das ist für mich immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, jetzt kommen Ferien, jetzt erhöhen wir die Benzinpreise oder sowas. Und jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, jetzt beginnt so die Backzeit, verstehst du, Advent und Weihnachten, was steht jetzt vor der Tür? Ja, und auf einmal kostet jetzt so ein Dings ja. Butter 2,59 Euro, 2,69 Euro oder so.
Nachfrage.
Ja, ist das so, oder?
Ja, ja. Das Angebot wird weniger.
Das Angebot wird weniger. Ja. Ist das quasi saisonal bedingt? Kann man davon ausgehen, im Oktober geht's
nicht,
hoch?
Das ist nicht saisonal bedingt. Es sterben einfach die milchviehhaltenden Betriebe weg. Es ist einfach nicht mehr kostendeckend. Es geben einfach zu viele Betriebe auf mit der Milchviehhaltung.
Und dementsprechend hast du...
Es werden immer weniger Betriebe.
Aber der Preis bleibt ja nicht bei dem Niveau. Ich bin mir sicher, im nächsten Frühjahr kostet es wieder 1,80 Euro oder 1,50 Euro.
Du hast weniger Anlieferungsmilch. Ich meine, das kann sich ja gegenkoppeln, aber ich sag mal so, es gibt ja auch, nicht jede Molkerei macht aus Milch Butter. Das ist das Nächste.
Ah, okay. Ich hab gedacht, das ist prinzipiell...
Nö. Nicht jede Molkerei ist dafür ausgelegt, Butter zu produzieren. Ja, es gibt welche, die haben sich auf Frischmilch, Milch auf Quark, Milch auf Milchprodukte. Jetzt zum Beispiel hier Jakobs Kaffee. Den du da so im Päckchen abgefüllt hast, da ist dann das Milchpulver drin und sowas. Also ist nicht jeder darauf spezialisiert, manche machen hauptsächlich Käse.
In Jakobs Kaffee ist Milchpulver schon drin.
Na, du hast doch, es gibt doch solche Fertigtütchen von Jakobs, ja. Wo du dann hier, was weiß ich, ein Cappuccino oder sowas und da ist dann Milchpulver drin.
Ah, okay.
Und das ist durch die Molkereien.
Na? Das mischen die gleich. Ja. Ist da dann jede Molkerei schon irgendwie explizit darauf spezialisiert, irgendwie sowas zu produzieren, so Nebenprodukte, oder machen alle alles irgendwie?
Die Molkereien spezialisieren sich auf ihre Hauptprodukte. Ja. Ich greife mal jetzt nach Sachsen-Anhalt. Wir haben in Weißenfels eine Molkerei, im Burgenlandkreis, der Allerstädter Käserei. Wir haben in Stendal Milchwerke, Uelzener ist bei Bismarck und das war's. Wir haben nicht viel.
Ich wüsste es gar nicht, wo wir hier
sind. So, also Frischli Weißenfels, das war in dem Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe. Das war im Prinzip unser Abnehmer. Und die haben Frischmilch gemacht, also diese typische Haarmilch. Ja. Und ist lecker Mölchen. Also ein Quark und ein Joghurt. Mhm. Ne, mehr ist dabei nicht rausgekommen. Ne? Man sieht ja auch, das ist eine Sache, kann man immer gucken. Man hat so einen ovalen Kreis an jeder Milchpackung oder an jeder Butter. Da steht dann DE für Deutschland und dann wäre es hier BW für Baden-Württemberg. Bei uns war es ST und dahinter steht die Molkereinummer. Also das heißt, du kannst erkennen, in welchem Bundesland die Milch verarbeitet wurde und wo das herkommt.
Oh.
Das ist ein ganz einfacher Trick rauszufinden, wie man
regional... Ähnlich wie bei den Eiern oder sowas.
Na, ne? Genau, ja, ist wie bei den Eiern, genau. Ne? So, und so kann man rauskriegen, wo das verarbeitet wurde. Herkunftsbetrieb kriegst du halt nicht mit, weil es wurde eher alles zusammengekippt.
Ja. Und was machst du jetzt? Also, was ist jetzt deine, bei deinem jetzigen Arbeitgeber, was ist jetzt deine Aufgabe, also, zum Gucken, dass, sag ich mal, die ganze Qualitätsgeschichte richtig funktioniert? Oder?
Also, ich bin jetzt verbeamtet auf Widerruf beim Land Sachsen-Anhalt. Ja. Und ich mache halt eine Ausbildung zum Landwirtschaftsoberinspektor. Klingt super gut hochgestochen.
Landwirtschaftsoberinspektor.
Ja, super schön hochgestochen.
Der Inspektor Gadgets der Molkereibetriebe.
Ja, ja. Ich würde mich immer so melden, wenn ich irgendwo zu Gast bin, ich klingel und es fragt, wer ist da? Landwirtschaftsoberinspektor Markus.
Wer hat mein Ding? Gogo Gadgetto Milchpumpe. Also ich durchlaufe im Endeffekt jetzt alle Behörden, also alle Landesbehörden des Landes Sachsen-Anhalt, vom Landesverwaltungs angefangen bis zu den Ämtern für Landwirtschaft, Forsten und Flurneuordnung. Und aktuell bin ich in Iden, das ist inmitten der Altmark an der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau zugewiesen. Ja, also mein Dienstherr darf mich ja hinschicken, wo ich will, weil ich bin ja verbeamtet. Ja, ich bin auch nur Anwärter, deshalb bekomme ich meine Besoldung nur zur Hälfte.
Echt?
Ja, ist so. Bekomme nur einen halben Preis plus Zuschläge. Also ich komm einigermaßen gut über die Runden, das passt schon. Ne?
Wann kriegst du das vor allem?
Wenn ich dann meine Prüfung Ende nächsten März geschafft habe.
Okay.
Also ich schicke euch ein Bild, dass ich es geschafft habe mit der Urkunde.
Okay. Ich würde es schon feiern. Irgendwie so ein runder Button oder sowas hier.
Das nee, der bekommt dann, weißt du, so Milchtropfen auf die Schulter, so, weißt du, als Rangabzeichen.
Ja, genau.
Ja? So einen gefleckten Orden. Finde ich echt, ne, aber das ist krass. Ja. Nee, verstehst du, das ist ja echt so ein Kosmos für sich. Ja. Und damit beschäftigt sich kein Mensch. So, also. Ja.
Du weißt gar nicht, was das für Blüten tragen kann. Also so richtige Züchter, das sind richtig geisteskranke Typen, ja.
Ja.
Also die legen aber richtig los.
Ich glaub dir das sofort.
Also
ich glaub dir das. Also, gibt es so Menschen aber auch, die sich zum Beispiel wie so bei Wein oder bei so bestimmten Whisky-Sorten auch tatsächlich so Milch irgendwie reinpfeifen?
Ja, sehr gute Frage, genau. Das ist jetzt hier Stendal Südhang.
Ja.
Verstehst du? So.
Also zu schlürfen, braucht vier
Prozent. Ein guter Weißenfelser, weißer Tropfen.
Oh, die Maissilage stammt von der Querfurterplatte.
Die wurde ja dieses Jahr
spät geerntet, ja. Ne?
Nee, das ist, also das ist der Carlotta-Tropfen. April 76.
Nee, also tatsächlich, es gibt einen Gutachterausschuss. Den hat, glaube ich, den bestellt jedes Land für die Qualitätssicherung von Butterprodukten. Mhm. Also tatsächlich ist das so, weil die unterliegt nur, in der Rohmilchgüteverordnung ist das nicht mit verankert, aber da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Lebensmittelverordnungen, wo das dann im Prinzip festgelegt ist, welche Qualität die Butter haben muss. Mhm. So und so viel Fettgehalt, so und so viel das Gehalt, blablabla und sowas. Und da gibt es dann auch Gutachterausschüsse, die, wo dann die Molkereien diese Butter dort zu diesem Gutachterausschuss hinschicken. In Sachsen-Anhalt findet das, glaube ich, die gute Frau, die mir das damals im Amt erklärt hat, nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt den falschen Ort sage, aber es müsste Oranienbaum sein. Da wird er dann regelmäßig zusammengerufen und die prüfen dann die Butter auf ihre Qualität. Okay. Also das wird einmal labormäßig gemacht und einmal sensorisch, also auch mit dem Geschmack.
Das sind schon, also die Prüfvoraussetzungen und sowas oder die Kontrolle in Deutschland, die ist schon sehr hoch, oder?
Muss man aber sagen, ist ja auch sehr gut, dass unsere Kontrolle so. Also
ich meine das positiv, ja.
Als ich noch im Betrieb gearbeitet habe, war ich heilfroh, wenn das Veterinäramt mir nicht auf den Betrieb gekommen ist. Wenn es auf den Betrieb war, habe ich liebend gern irgendwo eine Dreckecke liegen lassen, weil dann finden die
und
sind schneller weg.
Ja, vom weil Hof. Die müssen was finden.
Ja, ja. Genau.
Die kommen
ja
quasi in die
Daseinsberechtigung. Mich hat es gestört, dass sie da waren, aber ich nicht böswillig gestört, weil die machen ja auch nur ihre
Arbeit. Ja, es ist Stress, ne?
Es nervt halt.
Ja,
ja. So. Ja, aber es dient ja, sag mal, mir klar, auf einem anderen Level oder in einer anderen Branche haben wir jetzt auch nichts anderes. Wir sind jetzt zum Beispiel ISO-zertifiziert und sonst was alles, ja. Mm. Aber es dient ja auch alles, sag mal, ein Stück weit der eigenen Qualitätssicherung. Du wirst gezwungen, Prozesse anzuwenden, die ja aber dir als Unternehmen oder jetzt in dem Fall natürlich bei Nahrungsmittelbranche ist ja wahrscheinlich noch kritischer, als jetzt in irgendwie so einem fertigen Betrieb.
Wer mir eher auf den Sack ging, also das Veterinäramt war bei mir gerne willkommen. Mit denen habe ich mich auch nie gestritten. Ich habe gesagt, wenn die gesagt haben, ja, hier Ankündigung, blablabla. Und dann so, naja, gut, dann kommst du vorbei, bereiten alles vor, was sie brauchen, sagen sie nochmal Bescheid und dann sehen wir uns bei einem Kaffee. Mhm. So, wenn dann aber solche Verbände kommen wollten, die im Prinzip bei den Landwirten zweimal der Hand aufhalten und ich nenne da jetzt lieben gerne und auch laut, und das darf auch jeder hören, der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. In Deutschland ist es sowieso verboten, gentechnisch veränderte Lebensmittel anzubauen oder Pflanzen anzubauen. Ja. Das heißt, totaler Käse. Aber die sind halt beliehen worden durch eine ehemalige Landwirtschaftsministerin, war, glaube ich, irgendwo so eine Tussi aus Bayern. Die hatte damals das ohne Gentechnik Durchführungsgesetz im Bundestag durchgebracht. Das wurde dann natürlich auch ausgefertigt und blablabla. Nun hatte man aber nicht die Behördenstruktur da und man will ja Bürokratieabbau. Also hat ja der Bund oder das Land haben ja die Möglichkeiten, Privatverbände zu beleihen mit irgendwelchen Sachen. Ne? Ja. Die beste Beleihung ist natürlich durch Schornsteinfeger, durch die Brandstättenschau. Der kommt ja auch jedes Mal vorbei. Der ist ja auch nur ein Berliner.
Ja.
Ne? Kriegt dafür Geld vom Land oder vom Bund. So, und die hatte dann im Prinzip den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik damit beliehen, dass die Kontrolle des ohne Gentechnik Durchführungsgesetzes machen. Nun haben die aber auch Lunte gerochen, die Schweine, und das sind wirklich Verrecker, weil die halten nämlich zweimal die Hand auf, die haben da draußen nämlich ein Siegel und einen Standort gemacht.
Ach, schön.
Das heißt, die kriegen einmal Geld vom Bund und einmal von denen sie die Lizenz verlangen. Und die meisten Molkereien haben dann gesagt, weil ja im Verband Lebensmittel ohne Gentechnik sitzt ja der komplette Lebensmitteleinzelhandel mit drin, also Aldi, Netto, Schwarzgruppe, wie sie nicht alle heißen, ne? Und sagen, der Verbraucher will das so. Geh mal in den verfluchten Supermarkt, such dir eine Milchtüte, zeig auf das ohne Gentechnik drauf und frag, was das bedeutet. oder, kein Mensch. Oder ob der Verbraucher das überhaupt kauft deswegen.
Ja. Sagt,
das
ist mir doch egal. Das ist auch günstig. Richtig. Ja. Ich bin noch nie aufgefallen, das Logo.
Oder na eben. Ja. So, also Sari ist total
auf diesen Nutri-Score hatten wir auch schon mal.
Ja, ja.
Mein
ja.
Bruder hat meine Mutter vor 2-3 Monaten erklärt, was das eigentlich bedeutet.
Ja.
Das, was wir auch schon mal hatten.
Ja.
Also, da werden Sachen drauf gedruckt, aber es gibt keine Aufklärung dazu. Das ist so.
Nee, richtig. Ja. Aber A und Grün ist positiv, so nach dem Motto.
Ja.
Vermeintlich. Ja. Aber positiv, wenn man sich damit beschäftigt, woher soll man es denn wissen? Ja. Ich kaufe doch meine Milch auch nicht nach wie viel Logos oder wie viel Zertifizierungen da drauf sind, sondern ich gucke ganz ehrlich nach dem Preis. Ja. Für was brauche ich Milch daheim? Zum entweder einen Kaffee rein oder ich mache mir meine Kellogg's Müsli damit. Was anderes mache ich jetzt auch nicht großartig mit Milch.
Oder ein Grießbrei.
Richtig.
Oder ein Milchreis.
Und?
Ja. Oder für Kuchen. Mich würde jetzt interessieren, wie lange er das machen kann. Ja.
Nee, und es ist ja aber auch faktisch so jetzt, du wie ich, wir gehen in den Laden rein und wir gehen ja auch davon aus, dass das, was bei uns zu kaufen gibt, sowieso kontrolliert ist.
Ja, genau.
Also ich kaufe ja hier das eh kein Schweinezeug, so nach dem Motto irgendwo, weißt du? Da brauche ich nicht noch kindlich gucken und vergleichen noch, ob da jetzt der Verband draufsteht oder sonst was. Ich kenne das, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ja. gibt's mit Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Ja. Gibt sowas in, nicht in Deutschland, aber in anderen europäischen Ländern. Brutal, das ist ein Markt, der da dahinter steckt, nur um Kohle zu machen. Mhm. Und dann verfällt es. Und dann musst du alle 2 Jahre wieder refreshen. Und da ist so ein Scheißdreck. Und dann kommt der Auditor und dann darfst du ihm da in den Arsch lecken. So nach dem Motto, das. Aber guck mal, da ist alles gleich.
Aber sagen wir es mal so, deshalb bin ich Beamter geworden, weil ich gesagt habe, wenn ich schon was kontrolliere, dann will ich wenigstens Beamter sein und das von Landeswegen oder von Gesetzgeberseite aus machen, anstatt so ein halbgarer Wichtigtour zu sein, der dann sich wundert, wie geil fühlt, weil er hier, ich habe meinen Standort und dann mache ich jetzt da einen Haken dran. Oh. Ja. Steht die Kuh auf Stroh? Oh, toll. Steht sie nicht? Ist schlecht.
Ja, ist also, das tatsächlich so ein Kriterium? Also ist es dann so, wenn die Kuh auf Stroh, dann ist so das Ökosiegel grüner.
Nee, schade. das ist nicht. Das ist hauptsächlich der Platzbedarf. Es gibt natürlich Strecken, wo man sagen muss, es ist viel sinnvoller, die Kühe auf Stroh zu stellen. Na? Und der Rest ist eigentlich eine Sache der Arbeitsproduktion.
Kühe auf Stroh stellen wäre für mich ein Vorteil, den Mist irgendwie wegzukriegen.
Ja. Wenn ihr mir mal erlaubt, ich würde mit euch jetzt mal ganz kurz so das Jahr von der Kuh durchgehen.
Ja. Das Jahr von der Kuh?
Ein Jahr.
Das Kuhjahr?
Ja, ein Kuhjahr. Ja.
Mit ganz kurz noch Bauernweisheit. Steht die Kuh auf Stroh, macht das Melken froh.
Nee, Strohmelken ist scheiße. So. Das ist ein Wadenkrampf.
So. Okay.
Ja, so. Also, eine Kuh kriegt ihr Kalb. Ja?
Im Januar immer.
Nee.
So.
Nach 250.
Ach so, ich habe gedacht, das Jahr fängt, ach so.
Ist ja, das Jahr beginnt mit der Geburt des Kalbes für die Kuh, ne? So, dann fängt die Kuh an, Milch einzuschießen und dann geht's los. Und dann liegt die aber richtig mit der Leistung nach oben, ne? Da sind wir bei Spitzen um die 40 bis 50 Liter in den ersten 30 Tagen.
Die gekalbt hat.
Ja.
Ja.
Also, die erste Milch ist sowieso die sogenannte Biestmilch, die ist immer fürs Kalb reserviert.
Biestmilch.
Ja. Biestmilch.
Ja.
Englische Schreibweise für?
Nee. Biestmilk.
Ja. Biestmilch.
Okay. Ja.
Also, das sogenannte, lateinisch ist Kolostrum.
Die hat dann auch so leicht rot unterlaufene Augen beim Melken.
Ich würde eine Wette eingehen, wenn du jetzt milchproduzierende Hersteller bist, ja, und du würdest eine Milch rausbringen und würdest anstatt dem Kalb diese Milch abfüllen und würdest die, was Kostkolum, wie war?
Kolostrum.
Kolostrum.
Ja.
Das Kolostrum, also so richtig marketingmäßig. Ja, du hast so eine Red Bull Marketing-Dings raus.
So ein flippiges Logo.
4 Euro die Dose.
Genau. So eine Kuh mit so flammende Hörner oder sowas. Ich sehe es vor mir.
Ja. Und da schiebe ich euch einen Riegel vor, das ist nicht erlaubt. Leider verboten.
Und ich den Anhang dazu noch.
Nee, die Sache ist die, das ist wirklich fürs Kalb reserviert, weil da ganz viele Abwehrstoffe drin sind. Und das Kalb kommt mit null Abwehrstoffen
auf die Welt.
Ah, okay. Ne? Und dafür braucht das Kolostrum, also die Abwehrstoffe, weil die Kälber von heute sind die Kühe von morgen, ja, also in 2 Jahren. Ne? Und wenn die schon einen guten Start ins Leben haben, also ist das Kolostrum immer reserviert. Das ist keine Frage von Vermarktung oder sowas, das ist eine Frage des Tierwohls eigentlich, mehr oder weniger. Oder eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, das ist nicht mal eine Tierwohlfrage.
Warum hört die Kuh irgendwann auf, das Kolostrum zu produzieren?
Das ist im Prinzip wie bei uns Menschen.
Okay. Na,
irgendwann ist es nur noch eine reine Ernährung, weil das Kalb ja selber dann irgendwann mal ein Immunsystem aufbaut. Ein bisschen Zeit verzögert, so circa 2 Wochen.
Ist es bei der Muttermilch, auf die du jetzt anspielst, auch so, dass die Muttermilch so eine Art Kolostrum bildet?
Ja.
Ich weiß, ich wusste,
also, Menschen machen das auch, also jedes Säugetier. Ja.
Und auf eine gewisse, also es gibt ja tatsächlich so, Steffi hat letztens wieder angefangen, Desperate Housewives zu gucken, und da gab es letztens die Szene, wo eine Fünfjährige noch gesäugt hat.
Ja, das ist dann Quatsch, da ist ja...
Da ist kein Kolostrum mehr
drin. Das ist eigentlich nur noch eine Ernährung.
Durch Gemütlichkeit des Kindes.
Ja. Es ist zwar fragwürdig, würde ich mal sagen, aber es ist nicht verkehrt.
Bei Game of Thrones gab es doch das auch mit dem, was weiß ich, 13-Jährigen oder was das da war.
Ja, ja.
Aber kommen wir zurück zum Jahr der Kuh.
Genau, also Kolostrum ist fertig, unsere Kuh befindet sich jetzt, die fängt jetzt richtig an, Milch reinzuschießen. Also das geht bis hoch auf 50 Kilogramm pro Tag oder 50 Liter pro Tag, kommt knapp auf selber raus. Ja, und da legen die dann jetzt erstmal richtig los. Das heißt, wir müssen die Kühe ein bisschen reinfüttern. Und dann fängt dann ab, so die Milch ein wenig abzufallen. Und je nachdem, wo wir dann sagen, okay, das könnte jetzt passen, die Kuh sieht wieder gut aus und allem drum und dran, dann kommt der Bulle zum Einsatz. Der ist ja natürlich jetzt aktuell nicht mehr im Natursprung, sondern das ist ein Mensch, der das macht. Bei uns in Kreisen liebenswürdig bekannt als der Rucksackbulle.
Der Rucksackbulle?
Künstliche Besamung, genau so ist es. Ah. Ja. Der guckt sich die Kuh mal an und greift rein. Und zwar mit Schmackes. Nee, Spaß beiseite, die machen das natürlich auch sehr gefühlvoll. Die sind dazu
ausgebildet. Mit Gleitcreme, Barry Manilow im Hintergrund.
Natürlich, ne?
Kerzenlicht.
Ja, na klar.
Kurze Zwischenfrage dazu. War das Teil deiner praktischen Prüfung?
Nee. Dazu bin ich nicht ausgebildet, aber dazu nächste Woche fange ich meinen eigenen Bestandsbesamer Schwein an. Dann mache ich das dann bei den Schweinen. Kriege ich einen extra Lehrgang dafür.
Mach wie man Schweine besamt?
Ja, ist geil.
Hab ich Bock drauf. Also ich spoilte das jetzt mal, das war jetzt Teil 1.
Ja, ich hatte gehofft, das ist die erste Folge, die nicht FSK 18 ist.
Okay. Nein, also die können natürlich ihr Handwerk, im Endeffekt machen die nichts anderes. Die greifen hinten in den Popo, halten sich irgendwo die Zervix fest, also den Muttermund, nehmen dann im Prinzip ihre Besamungspipette, wo dann das Sperma drin aufgetaut ist, in so einer kleinen Plastikkanüle, drücken das der Kuh rein. Im besten Fall wird sie dann tragend und dann ist gut.
Aber jetzt mal, leidet dein privates Sexualleben unter dieser Wissenschaft?
Also sagen wir es mal so.
Die erste lange Pause an der Stelle.
Ich hatte meiner Frau damals gesagt, du, hör zu, ich habe schon so viele Kälber aus der Welt gebracht, ich nehme 2 Stricke und dann kriegt man das Kind auch so raus. Also.
Aber warum war jetzt, okay, das verstehe ich, das ist ja wahrscheinlich aus Effizienzgründen oder was, aber warum darf da kein echter Bulle ran? Sag mal, das gefrorene Sperma kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja voll gemein.
Das ist Logistik wahrscheinlich und sowas.
Ich mach's mal super profan. Kuh-Aids.
Echt? Was?
Krankheit?
Ja, Krankheiten, ja.
Kuh-Aids.
Das Sperma, was halt extrahiert wird, das wird erstmal untersucht, ist es gesund, ist es passend und so weiter. Und wenn es passt, geht's weiter.
Also
und vor allem, du kannst halt aus einem Schuss mehrere Kühe befruchten wahrscheinlich.
Genau, oder? So ist es. Ja.
Oh, ich könnte
als
Kuhbefruchter anfangen.
Ja, du könntest beim Zuchtverband hier anfangen, ja. Also das
aber du nimmst den ja trotzdem den Genuss vom Bumsen.
Ja. Die haben doch Gänge, die machen das nur, weil sie es müssen. Weißt du, wie lange das geht, wenn ein Deckakt bei einer Kuh?
Nee. Nee. Tatsächlich nicht.
Vielleicht 10 Sekunden, wenn
es ach so, kommt. Okay.
Also da ist kein Kuscheln dabei, oder? Ha? Da ist kein Kuscheln mit dabei.
Quatsch. Kuhpetting. Der Bulle geht hinten. Also wir hatten ja auch eine Mutterkuhherde bei uns im Betrieb.
Du wolltest uns noch den Unterschied erklären,
aber da kommen wir gleich dazu. Also Milchvieh ist klar, produziert Milch. Mutterkühe produzieren im Prinzip Schlachtvieh immer wieder. Na, also da so werden dann im Prinzip die Kälber werden dann zur Mast hochgezogen.
Okay. Ich habe mir den ganzen Abend, du hast es relativ früh erwähnt, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was der Unterschied sein kann. Und ich ärgere mich darüber, dass ich so doof war, das nicht zu wissen. Das ist so simpel.
Es ist sehr profan. Und da nutzt man tatsächlich noch viel den Natursprung, weil man das alles auf der Weide machen kann. Mhm. Das heißt, du hast die Grünlandflächen, die sind für den Acker nicht geeignet. Also Kühe drauf, Bulle drauf.
Machen, ähnlich wie bei Hühnern.
So 3 Monate drinstehen lassen, dann hat er, also der macht am Tag 4-5 Kühe, ne? Ja. Und dann bei 2-3 Wochen drinstehen lassen, hat er so eine Herde durchgedeckt, ab in die nächste Runde.
Gibt es da auch eine Hitliste?
Bei den Bullen?
Ja, naja, Beispiel Carlotta macht 200.000 Liter und Bulle Egon hat schon...
Nee, die bei denen läuft das ein bisschen anders, die bekommen Noten auf...
Noten?
Ja, warte mal.
Haltung.
Typ, Exterieur und Bemuskelung.
Ja, Wahnsinn, ey. Das ist ja echt.
Dachte ich eigentlich so, war so. Aber ich glaube, da wird mich derjenige, der mich da nochmal ausgebildet
hat zum Thema Fleischränder, da wird mir,
immer mehr, jetzt nochmal auf die Finger hauen.
Das macht trotzdem immer mehr Sinn, dass das quasi eine Wissenschaft für sich ist.
Ja.
Ja. So, kommen wir zurück zum Jahr der Kuh.
Ja, genau, weil es hat immer, es hat ja, alles hat so seine Merkmale, alles muss irgendwo dokumentiert werden.
Das ist krass.
Und die meisten denken also, was treiben wir denn hier für einen Aufwand? Aber du willst da immer, und dafür sind wir auch berühmt, immer das perfekte Ergebnis irgendwo erzielen. Und dazu musst du eben diese Daten irgendwo erfassen, um sie ja dann, das macht so viel Sinn, das ist echt verrückt.
Also hat mir nie Gedanken gemacht. Es geht ja da natürlich hier auch um einen Fortschritt. Ne? Du willst einen Zuchtfortschritt erzielen, du willst einen betrieblichen Fortschritt erzielen. Also das ist eigentlich so das Sinn
und Trachten
dahinter. Ne? Ja. So jetzt, also früher, also man hatte den Fehler gemacht, oder zumindest bin ich der Meinung, dass das ein Fehler war, dass man seit der Grünen Revolution, seit 1960 die Kühe nur noch auf Leistung getrimmt hat. Leistung, 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 Leistung. Dann hatten wir eine Kuh, die ein genetisches Potenzial von um die 10.000 Kilogramm Milch hatte, ne? Aber die hast du nicht satt gefüttert gekriegt. Das heißt, die hatten dann mit Stoffwechselerkrankungen zu tun. Das haben wir auch heute immer noch. Mhm. Das ist eine Sache, die ich kritisiere, aber dafür hat man jetzt so umgeschwenkt und sieht zu, dass man stoffwechselstabile, langlebige Kühe kriegt, weil wir sagen so, nach 4 Kälbern diese Milch gegeben haben, also mit Ende der 4. Laktation, hat sich die Kuh dann plus minus null rentiert, also insgesamt die Aufzuchtskosten etc. pp. Und allen drum und dran.
War eine gute Kuh.
War eine gute Kuh mit 4-5 Laktationen.
Ja. Was passiert danach? Die wird geschlachtet, das wird Schinken draus gemacht? Oder?
Also wenn eine Kuh, also wir haben jetzt festgestellt, der Besamer war da, dann warten wir knapp nochmal anderthalb Monate, so Pi mal Daumen, dann kommt der Tierarzt und guckt, ob die Kuh schwanger ist, tragend. Ne? So, und dann geht das Verhältnis mit der Produktion von der Milch definitiv nach unten, weil die Kuh setzt jetzt ihre Energie ein, um das Kalb in sich wachsen zu lassen. So, und dann kommt die sogenannte Trockenstehphase, das ist der Urlaub. Betrifft so ungefähr um die 40 bis 60 Tage. Und da ist die Zeit, wo die Kuh wieder auf Stroh steht. Ansonsten.
Ah, okay.
Ja. Ja. Und dann kommt wieder das Kalb. Also, und so ist das immer wieder so ein stetig laufender Prozess.
Das ist ein ganz, ich sehe das jetzt aus einem künstlerischen, ganz anderen Blickwinkel.
Künstlerisch?
Ja. Diese typische Szene: Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Wir haben der Ärmer trocken gestellt, die kommt ja hier rein. Genau. Ja, so ist das. So, wo wir doch schon mal gerade dabei sind, ich habe ja was Kleines vorbereitet.
Sind wir jetzt beim Jahr der Kuh durch?
Ja.
Wie lange ging das jetzt?
305 Tage in Milch und dann 60 Tage trocken stehen. Das sind 365 Tage.
Gut. Ja. Weil bis jetzt bin ich noch auf kein Jahr gekommen. Aber so macht es jetzt Sinn. Ja. Okay. Ja.
Also ich habe mir hier aufgeschrieben, das große Haustier-Quiz.
Oh, Ein Quiz.
Jetzt sagt es endlich, ein Quiz.
Ja, genau. So. Und,
ist es ein Quiz, wo wir gegeneinander spielen?
Das ist mir herrlich egal. Aber
das möchte ich aber nicht.
Dann
bräuchte ich. Sollen wir miteinander spielen? Sonst gibt es einen Verlierer und einen Gewinner. Ja, ich möchte, dass wir beide gewinnen.
Ja, okay.
Lass uns also die Antworten, also ich weiß nicht, wie es jetzt läuft, aber lass uns das immer gemeinsam abstimmen und dann machen wir, verstehst
du? Ja, machen wir so, machen wir. Ja.
Also das erste ist eine, hatte ich vielleicht sogar schon erwähnt, aber vielleicht kommt ihr da nochmal drauf. Was bedeutet Domestikation?
Sag mal nochmal das Wort.
Domestikation.
Ich sag Deckung vom Bullen.
Also, ja, hätte ich jetzt auch tippt. Also irgendwie sowas Domestik, irgendwie so, also auch unter Zwang vielleicht irgendwie noch was mit rein. Ich weiß nicht. Erklär mal, ja?
Kuhbumsen.
Nee, Haustierwertung.
Was?
Domestikation bezeichnet den Begriff der Haustierwertung. Domus ist das lateinische Dom, das Haus.
Ah.
Man erinnere sich gerne an das Leben des Breien, Romanus Eon Domus, Menschen genannt Römer gehen das Haus.
Ja, da hätten wir sehr rührig.
Ja, klar.
So. Sehr gut.
Okay. Welches ist das älteste Haustier, welches gegessen wurde?
Oh, das älteste Haustier, welches gegessen wurde. Du hast es als Haustiere früher. Was gab's? Schafe, Kühe,
Hunde, Katzen.
Hunde,
Katzen. Hühner.
Relativ Hühner. Früh, aber jetzt. Ja, Hühner, stimmt. Hühner.
Ja, weißt du, das ist ein Huhn. Wäre für mich jetzt kein Haustier, sondern ein Nutztier, was ich halte. Ja. Ist es dann, verstehst du darunter ein Haustier?
Na, in dem Sinn ist es das Gleiche. Also wir haben jetzt eine Abgrenzung geschaffen in unserer Kultur zwischen den Haustieren, also wie Jimmy einer ist und den Nutztieren wie, die
Kühe. Wir sind jetzt irgendwo 1700, nur mehr was.
Insgesamt sagen wir, von allen Tieren, die wir uns halten, das sind in der Gesamtheit sind das auch Haustiere.
Ja.
Na?
Also da zählen Kühe und so weiter komplett.
Zählt alles mit rein. Ja, weil früher 1700, nur mehr was, war das ja dein Hof und dann war das das Tier des Hauses. So. Ja, aber dann hätte ich echt Hühner gesagt.
Das Hühner gesagt.
Ich glaube, Eier legen und sowas, ich glaube, das haben wir schon relativ früh rausgekriegt. Wobei Kühe und Milch trinken wahrscheinlich auch.
Was ich mir halt immer denke bei sowas ist, wenn ich mir überlege, bei Schweine und Hühner
hast Schweine.
Du immer, du hast so aber immer den Krankheitsfaktor drin gehabt.
Bei Hühnern?
Ja, Hühner auch. Hühner sind ja auch relativ schnell mit Bakterien und sowas. Salmonellen, wie auch immer. Also da bist du ja auch. Und das war das einzige Tier, was es ja eigentlich geschafft, das, ja, es ist auch total amateurhaft ausgedrückt, war ja das Rind.
Nee, BSE-Rinder waren.
Ja, das war ja die Neuzeit, das war 1970.
Ja, aber das gab es vorher nicht.
Nee, ich glaube nicht. Das kam mit Cheeseburger.
Also wir sind hier ganz am Anfang der Menschheit, ne? Nur nochmal, also, um euch das
in Erinnerung zu rufen. Du bist so ganz, ganz weit. Dann, okay, da hat man eine Laktoseallergie auch noch wahrscheinlich.
Mit Sicherheit.
Boah,
dann sage ich Anfang der Menschheit.
Ganz klar, T-Rex.
Dino Chicken Nuggets.
Boah, das ist total schwierig.
Nee, das ist echt schwierig. Am Anfang der Menschheit. Ja, dann geh mal zurück in Pyramiden irgendwie sowas.
Oh.
Ja, was hat denn Ziege. Ich sag Ziege.
Du bist bei Ziege?
Ja. Milch, Käse, Fleisch, alles.
Bin bei dir. Mach mal Ziege. Wir locken Ziege ein.
Ist falsch. Ist der Hund.
Ehrlich?
Ja klar. Der kann doch nichts. Bellen.
Deswegen, weil er nichts kann.
So.
Der Hund ist das älteste domestizierte Haustier. Und der wurde auch als erstes mitgegessen. Gab es Hungersnöte? Klar hat man das Viehzeug gegessen, was dann noch mitgelaufen ist.
Verrückt.
Ist total krank, ne?
Ja.
Aber ist tatsächlich so. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt.
Der Hund?
Aber ihr wart da schon sehr nah dran.
Ein Hund.
Welches Tier wurde denn nach dem Hund domestiziert? Oh,
die Katze.
Nee, mir war nah dran, das war dann die Ziege.
Ja, ich sag nah dran.
Ah, okay.
So Schafe nah. Wird's, ja, aber Ziege ist auch richtig. Das ist beides richtig. Ne? Schaf und Ziege als nächstes. So, und da kommen wir jetzt schon zu einer total krassen Frage. Ich gebe euch jetzt die Haustiere vor und ihr sagt mir, in welcher Region der Welt die domestiziert wurde und am besten noch die Wildform dazu. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu Jimmy.
Boah, was sitzt du hier voraus?
Ja, krass, hä? Da wollen ja auch ein bisschen Spannung aufbauen.
Können wir nochmal den Namen domestiziert mach mal.
Welche zu Hause, also wo, welches Haustier zuerst wo gehalten wurde.
Ja.
Um es einfach zu machen. Und da kommen wir doch gleich mal zu Jimmy, die Katze.
Katze, Ägypten, 4.000, 5.000, 6.000 Jahre.
Ja.
Also Katze ist richtig und die Wildform, könnt ihr euch das herausbilden? Nee, mit Sicherheit nicht. Ist
doch.
Ja? Weißt du es?
Katze, warte mal. Die Wildform einer Katze. Du bist...
Also von der heutigen Hauskatze, ne?
Ja. Ist es, Marder oder sowas, ist es Schwachsinn? Das muss doch bestimmt...
Ja, irgendwie so Luchs-mäßig.
Ja, Fuchs. Ich überlege gerade, ob man in die Höhe oder in die Tiefe gehen, ja? Quasi klein
auf groß. Oder größer,
ja, oder groß auf klein. Ah, solche Fragen mag ich. Warte mal.
Fragen, wo ich gar keine Ahnung habe.
Man muss ja einfach mal so drüber nachdenken dürfen. Beine.
Ist das gefurzt?
Nee, das war mein Handy.
Okay.
Ich habe mein Handy gefurzt. Ich komme gerade nicht dazu nachzudenken.
Das ist die Falbkatze. Aber Ägypten ist richtig.
Falbkatze.
Falbkatze, ja, das ist eine
afrikanische
Wildform. Natürlich wäre der da nie drauf gekommen, das wisst keine Sau, wenn das nicht nachricht
ist. Ist die größer, kleiner oder ist die genauso? Oder
die ist ähnlich groß. Du kennst
die ist schwarz und hat blaue Augen. Du
kennst doch die europäische Wildkatze.
Ja.
Ne? So ähnlich gestaltet sich das auch mit der Falbkatze, nur dass die größere Ohren hat, weil die in einer anderen Region ist.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
So, okay. Boah, Esel.
Was war die Frage dazu?
Wo das als erstes als Haustier domestiziert wurde.
Also als Haustier gehalten.
Gut, ich meine, das ist relativ einfach.
Ja.
Ich überlasse dir das Wort.
Das war vor 2024 Jahren in Bethlehem.
Ah, nah dran. Nah dran. Also da die heutigen Eselrassen, die es gibt, die stammen tatsächlich größtenteils vom afrikanischen Wildesel ab. Mhm. Ne? Aber es gibt natürlich auch den vorderasiatischen Esel, der auch domestiziert wurde. Also Mesopotamien.
Ja. Ach so.
Hey. Merkt euch dieses bisschen Wort.
Gut.
Merkt euch dieses Wort, es könnte vielleicht öfters richtig sein.
Sehr gut, ja.
So, Schaf und Ziege, wo hat man die als erstes denn gehalten?
Schafe und Ziegen. Man muss ja jetzt auch mal gucken, gell, in welchen Regionen von klimatechnisch gesehen.
Ja, aber also du musst jetzt aber auch bedenken, wir sind jetzt da unten so Ägypten, Afrika, so Mesopotamien oder wie das heißt.
Ich
da
denke mehr an Irland oder so.
Nee, ja, aber richtig, aber da war ja bis vor ein paar hundert Jahren, waren ja da quasi bloß Wilde. Weißt du, wie ich meine?
Und
du musst ja aufpassen, wann sind denn die Römer da hochgegangen? Da waren ja das alles noch hier, wir sind beim Limes. Alles oberhalb vom Limes war ja mehr oder weniger, waren ja Barbaren und Gedöns, verstehst du?
Ja.
Und ob die dann schon, also ich glaube ja, dass die so weit waren, wie jetzt zum Beispiel die römische.
Um das zu halten, meinst du?
Ja.
Um das zu züchten.
Was ist so Richtung Spanien oder so?
Boah.
Das ist warte mal, was waren Ziegenschafe? Fällt dir irgendein Land ein, was ist, wenn wir so in Richtung Indien gehen oder so? Weißt du, was sowas im Logo drin hat? Indien hat ja dieses Spinnrad drin, aber ich glaube, das war wegen den ganzen Arbeiterdings, Kolonialbesetzung von England.
Witzig, dass du Logo gesagt hast.
Ja, ist doch ein Logo. In der Flagge ist doch so ein. Ja. Die Kanadier haben das Ahornblatt und die haben halt. Ich glaube, das ging so in die Richtung, so.
Lass uns
Zentralasien oder sowas.
Ja, lass uns total verrückt China sagen.
Ja, Zentralasien, China.
Es ist falsch.
Offensichtlich.
Ich habe euch gerade eben doch gesagt, merkt euch das Wort Mesopotamien, es könnte öfters richtig sein.
Ich habe es sogar erwähnt in meiner Erklärung.
Wo lokalisiert man genau in Mesopotamien?
Ja, so? Das ist das Zweistromland, also Euphrat und Tigris,
ja.
Bis hin nach Israel laufen. Das hat man.
Also schon relativ dort,
ja. Okay. Das sind dann im Prinzip die ersten bronzezeitlichen Hochkulturen, die da entstanden sind. Das sind auch die gemeinhin als erstes angefangen haben, Tiere zu halten. Das
ist doch hier Syrien, da so die ganze Ecke,
oder? Genau. Da kommt
Damaskus und was weiß ich, erste Großstadt der Welt und was
weiß ich. Also, und die Wildform vom Schaf ist Mufflon.
So. Mufflon? Hm. Mufflon.
Ja.
Ich hab gedacht, das wäre ein ostdeutscher Begriff, ohne Scheiß.
Ja. Nee, also man sagt Muffelwild oder Mufflon oder das ist dann halt dieses Wildschaf, dieser typische Witter.
Ich sag das zu jemandem, der stinkt, du alter Mufflon.
Ja, oder der muffelt.
Ja, oder wenn er schlecht drauf ist.
So ein Mufflon. Das stimmt, ja.
So ein Mufflon heute wieder. Ja,
das ist schon.
Super. Ist das so eine Abschlussprüfung, die wir gerade machen?
Nee.
Sind wir danach Landesinspektoren?
Nee, aber ihr seid fast so gut wie Lehrlinge der Landwirtschaft und Tierwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Im dritten Lehrjahr. Also die es eigentlich können müssten. Also ihr seid genauso gut.
So, sowas lernt man da?
Nee, das lernt man da nicht. Was eigentlich sehr schade ist, weil das gerade auch so noch ein bisschen weiteres Interesse fassen könnte.
Ja.
Ja. Also es ist halt wirklich so ein typisches Nice-to-Know-Wissen, ja. Damit kannst du angeben, ey, Alter, ich weiß, wie die Wildform vom Huhn heißt. Und da sind wir nämlich schon bei der nächsten Frage.
Ja, das ist einfach. Das war der T-Rex.
Und wer hat den T-Rex domestiziert?
Ich hab mal so total
Jesus.
Ohne Witz.
Jetzt voran.
Verrückte Story gehört, dass das Huhn vom T-Rex abstammt.
Ist ja so gesehen nicht ganz unrichtig, weil die ganzen Vögel von diesen Raptorenartigen oder von diesen.
Ist schon so, ne?
Ja, klar.
Ja. Stammen die ganzen Vögel ab, das ist schon richtig. So ganz weit hergeholt ist es nicht, aber ich rede jetzt von der heute noch vorkommenden Wildform.
Oh, vom Huhn.
Und die Frage ist, wo hat man es denn als erstes als Haustier gehalten?
Huhn ist schwierig. Lass uns mal ein Huhn domestizieren.
Ey. Ich bin jetzt in Italien. Italien oder Griechenland irgendwo sowas in der Kultur unterwegs.
Warum?
Keine Ahnung, weil wir es noch nicht hatten. Und weil das nicht immer nur Mesopotamien sein kann, auch wenn er uns den Tipp gegeben hat. Kann jetzt sein, dass jedes Haustier
aus Mesopotamien kommt.
Ja, richtig.
Ja, die Frage ist ja aber auch, was war die Urform, ne? Also, welches Tier.
Das weiß doch ich nicht.
Also, das Bankiva-Huhn ist ein Kammhuhn. In Europa kommen vor Raufußhühner und Feldhühner.
Ja, okay, das ist.
Also, sind wir schon mal nicht in Europa.
Ja.
Heißer also, Tipp.
Kein Griechenland oder sowas.
Aber Italien geht noch.
Nee. Ist Europa.
Aber dann gehen wir nach Asien. Wir gehen nach Asien.
Oh, das ist eine heiße Fährte.
Ja. Wir gehen nach Asien. Und zwar. China wäre jetzt auch zu einfach.
Ne? Ich bin wieder bei Indien.
Echt? Dann sind richtig. Wir doch bei Indien.
Ja. Indien ist richtig.
Weil Huhn kommt aus dem Indischen.
Und bedeutet?
Curry. Hunduismus. Curry, Chicken Curry.
Wer kennt die nicht? Die berühmte Religion des Hunduismus.
Ja. Das ist super. Aber Chicken Curry, du könntest das wirklich von irgendwo aus dem Asiatischen da hinten irgendwo ein bisschen
herleiten. Wenn du zum Inder gehst, steht das, ja.
Also genau gesagt, hinter Indien, also dort, wo sich die Staaten Vietnam, Thailand, Laos und sowas, wo die sich tummeln, da war das.
Hinter bis Indien jetzt, von uns aus gesehen.
Sonst, das ist
ja. Das ist hinter Indien. Ne?
Wenn du die Kugel in die richtige Richtung drehst.
Genau. So, ich hätte dann noch als letztes die Kuh im Angebot.
Oh.
Ja.
Also da ist auf jeden Fall das... boah, nee, wenn ich das jetzt sage, dann würde ich mich richtig steinigen, weil ich hätte gesagt, das Rind. Aber das Rind ist ja nicht, das ist ja, glaube ich, die männliche Kuh, oder? Was weiß ich, gefährliches
Halbwissen. Nee, das ist der Überbegriff. Ist
ja, schon okay. Aber also das ist die Wildform, so. Und jetzt ist noch die, das war jetzt also mein erster Tipp. Und jetzt ist noch die Frage, wo die als Haustier zum ersten Mal.
Also das Verrückte ist natürlich, dass ja die Inder das Tier als heilig anbetrachten, ansehen. Ja. Die Frage ist dann halt aber.
Warum?
Ja.
Aber vielleicht ja, weil es halt ernährt. Weil's
aber hat es dort angefangen, wie auch immer, gell?
Das wissen wir jetzt nicht.
Also, und wir sind uns einig, dass wir nicht nochmal Mesopotamien sagen.
Möchte ich nehmen, weil möchte
der Tipp
ich
einfach zu
offensichtlich wäre.
Oh, aber Indien hat mal halt auch schon wieder das
Haus. Nein, Indien, wir hatten hinter Indien. Jetzt können wir doch Indien sagen. Aber es ist interessant, dass sich schon alles, sag ich mal so, in dieser Region der Welt abspielt. Also es wäre jetzt wirklich aber überraschend, wenn es jetzt wirklich Irland oder sowas wäre, verstehst? Das glaube ich aber einfach nicht, weil die Zivilisation da einfach noch nicht so weit war.
Ja, aber ihr seid in der Region immer noch richtig. Also ihr dürft euch gerne dort in auf diesen Wegen
weiter links, rechts bewegen.
Ja, genau.
Ägypten.
Nee. Willst du noch einen Tipp abgeben?
Pakistan.
Nee, auch falsch.
Oh, das wäre aber auch gut gewesen.
Also klingt cool.
Ja. Wäre halt so in die Richtung. So.
Bin ich voll mit bei. Aber
es wird aber Pakistan.
Ja,
Pakistan.
Es ist Anatolien in der heutigen Türkei.
Ah.
Und man hat sogar festgestellt, dass das auf 80 Paare zurückgeht. Nee, 80 Tiere sogar nur. Also alle unsere Rinder, die wir heute als Haustiere halten, mal abgesehen von den indischen, weil die einen anderen Ursprung haben, die kommen von 80 Tieren aus Anatolien.
Krass.
Soweit man das jetzt genetisch zurückverfolgt hat. Also
das geht aber auch, oder wie?
Ja, ja, na klar, du kannst im Ey, das ist unglaublich, wie hoch eine genetische Variation sein kann, auch wenn du einen Flaschenhals mit drin hast. Hm. Du musst das dann halt nur selektiv ordentlich streuen in der Zucht. Das ist schon irre. Ne? Genau, ach so, das Pferd hatte ich ja noch.
Das Pferd?
Ja.
Oh, wer ist denn bekannt? Die Araber sind dafür bekannt, dass es so.
Ja, hätte ich jetzt auch tippt.
Gell?
Ja.
Die Saudis.
Ja, ein bisschen daneben gefehlte zentralasiatische Steppe. Mongolen waren da ein bisschen eher dran.
Ah, Genghis Khan.
Also Mongolen, also was wir heute auch als Turkvölker kennen und sowas, die sich dorthin in Zentralasien bewegen, weil dort auch die Wildpferde vorkommen. Gut, klar, man muss sagen, es gab mehrere Zuchtzentren, weil die Ursprungsform sind die heute sogenannten Przewalski-Pferde oder Tarpane.
Das habe ich sogar mal gehört.
Ja. Und die Urform vom Rind ist der Auerochse.
Der Auerochse, der was das bei uns hier ums Eck lebt.
Na, und ich sage euch gleich, dass der. das hier Loren. Das habe ich schon vor Gespräch gesagt.
Was genau ist denn da gelogen?
Das ist eine Rückzucht. Der Auerochse, der letzte, ist, glaube ich, 1779 in Polen. Also der letzte europäische lebende Auerochse ist 1779 in Polen erschossen wurde und galt seit daher in Europa als ausgestorben. 1930 haben sich die Gebrüder Heck mal überlegt, wir könnten das ja mal rückwärts züchten. Also haben die jede mögliche Kuhrasse genommen und haben das rückwärts gezüchtet, um zumindest das Bild des Auerochsen wieder zu schaffen. Problem ist, das, was wir als Hausrinder haben, die entsprechen nicht ganz der Größe. Ja. Also die mangeln es da ein bisschen an Größe. Ne? Die haben ja auch die Wildheit verloren, weil durch Zucht züchtet man ja einiges weg, gerade auch so Wildheit macht die zahm. So, und die sind bekannt als die Heckrinder. Sind halt kleiner. So, und weil wir festgestellt haben, aha, die sind kleiner, hat man noch spanische Kampfstiere mit eingekreuzt und jetzt nennt sich diese Rasse in der Summe Taurus-Rinder.
Aber eigentlich ist ein cooler Name, aber.
Ja, natürlich ist das cool, ne? Weil Boostaurus ist ja im Prinzip der lateinische Name für Kühe oder für Auerochsen. Ne?
Also, aber ich glaube, das Prädikat Bildungsauftrag erfüllt, das hat noch nie so zugetroffen auf eine Folge wie heute. Ich muss wirklich sagen, diese Rufenfolge, die war ja schon auch sehr, sehr, sag ich mal, inhaltlich wertvoll. Ja. Ja? Aber da ging es halt um, was weiß ich, Laufschuhe oder um solche Sportgeschichten. Aber das heute ist ja, das sind ja, du hast ja jetzt bestimmt schon 10 Millionen Fragen gestellt für Wer wird Millionär. Mhm. Also ich weiß jetzt schon, wer mein Telefonjoker wird, wenn es um das Thema geht.
Definitiv. Also ich werde mir jetzt dann auch nach und noch 2, 3 Fragen aussparen. Aber hier ist eine, auf die bin ich sehr stolz, da habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, um die Frage zurechtzuschreiben. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen.
Ne? Auf jeden Fall wissen wir sowas zu würdigen. So,
also, Halle ist Teil der Metropolregion Mitteldeutschland, ebenso die recht unbekannte und wenig bedeutende sächsische Provinzstadt Leipzig. In Leipzig gibt es die Thomaskirche mit ihren sagenberühmten Knabenchor, die klingen, als hätte man ihnen die Eier abgebunden. Wie heißen die Tiere folgender Arten, denen man die Eier abgebunden hat?
Beim Pferd.
Wallach.
Richtig. Eber.
Ich wäre schon nicht auf Wallach kommen.
Das ist einfach, aber beim Eber, ey, warte, ich brauch mal kurz, ne?
Also nee, mir hat die Fragestellung sehr gut gefallen, weil ich da Leipzig so ein bisschen niedergemacht habe.
Ich find's schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ja.
Nee, Sachsen geht einigermaßen. Gibt halt immer so zwei solche Formen von Sachsen, so diesen gut gelaunten Sachsen, wie man den von Radio PSR kennt, Steffen Lukas. Ja. Ne? Und dann gibt es doch diesen Jammersachsen, der jeden Satz mit oh ja, anfängt.
Wo? Ist das der kastrierte Eber?
Nee, der kastrierte Eber nennt sich Bürge.
Oh, ich bin nie drauf gekommen. Noch nie Bürge? Gehört in meinem ganzen Leben.
Bürge?
Bürge mit Ö.
Bürge? Nee, habe ich noch nie gehört.
Ja. Beim Bullen?
Ich bin komplett raus.
Keine Ahnung. Ich habe es heute sogar noch gesagt.
So Eunuch oder sowas.
Ja, es sind ja alles Eunuchen, ja. Ne? Die haben ja keine Klötzer mehr. Ist doch Ochse.
Echt?
Ja.
Stimmt, du hast es gesagt.
Der ohne Witz, der Ochse ist der kastrierte Bulle. Kastrierte Bulle. Ja. Der ohne Witz?
Du Ochse.
Jetzt. Du Hornochse.
Beim Schafbock?
Verrückt. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht.
Auf Ochse hätte man echt kommen können. Mich beschäftigt das gerade noch.
Das ist der Schafbock. Wenn ich einen Schafbock kastriere, dann ist es ein
kastrierter Schafbock.
Mir fehlt gerade.
Hier ziehe ich die lang.
Klöten.
Ja, genau. Das macht man bei einem Bock, wenn man ihn kastrieren will. Ich meine, da hat zwar der Tierschutz.
Hammel!
Richtig!
Hey. Boom! Sehr gut.
Ich meine, den Bock, die Klöten lang zu ziehen bei einer Kastration, da wird wahrscheinlich der Tierschutz ein bisschen sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, was machst du da?
Darf man das nicht?
Nein, das macht. Also ich würde sagen, bei einer Kastration immer einen Tierarzt ranziehen. Früher durfte man im Prinzip noch selber eigenständig mit so einer Art Gummiring, der dann das alles zusammenschnürt.
Ah, nee, weißt du, das ist mir jetzt zu bildlich alles.
Doch, nee, finde ich echt gut, finde ich ja, interessant, schön. Wie die das früher. Also die haben ohne Scheiß, ich finde es total wichtig, dass man darüber spricht.
Ja, die hatten so ein Einweggummi.
Ja, nee, die haben einen Gummi über die Eier gespannt, um es abzudrücken und dann.
Na, über die Hoden drüber.
Ja.
Ne? Und dann mit dem Wachstum quetscht sich das dann ein, dann bilden die sich ja nicht mehr aus, weil denen die Blutzufuhr abgeschnitten wird.
Und die stirbt ab und dann
plumpst runter und fatsch ist der Laube.
Ja. Ja. Wobei das eigentlich dann eine eigentlich humane Methode ist, wahrscheinlich.
Brutal.
Ja gut, der hat halt Schmerzen, ne?
Ja. Fraglich.
Ja. Komm, nächste Frage bitte.
Nee, ich meine, weißt du, zu dem Ursprung, weißt du, also was ist die Alternative irgendwie? Ja. Der nimmt eine abgebrochene Glasscherbe und schneidet dem irgendwann.
Ja, natürlich. Ein ausgebildeter Tierarzt nimmt eine abgebrochene Glasscherbe. Richtig.
Der macht vorher ein bisschen Alkohol drauf und Feuerzeug ran.
So stelle ich mir das
vor. Der Bud Spencer und Terence Hill mäßig nimmt einen Schluck Spuck drauf und dann.
Ja, genau.
genau, wen haben wir hier noch? Ah, genau, der kastrierte Hahn.
Gockel.
Nee.
Krass, ich war kurz davor zu sagen, ey, voll gut. Gockel. Welches Tier hat nur einen Fotzlappen?
Ein halbes Hähnchen. Was an dem Punkt natürlich falsch ist, weil Hühner Kloaken haben und das ist ein Einmal in alles.
Schön, dass wir diesen Witz aufgeklärt haben. Warum kastriert man Hähne?
Die schmecken gut.
Ist eine
reine Lebensmittelgeschichte. Das hat man früher so gemacht, weil die anders wachsen. Ja klar, dem fehlen ja gewisse Hormone, weshalb das Fleisch anders wächst und anders
schmackhaft ist. Da muss ja mal einer drauf kommen. Jetzt isst du einen Hahn, der schmeckt scheiße. Weißt du was? Lass mal kastrieren.
Ja, so ein alter Hahn, der wird eher zäh sein, weißt du. Und kastrierte Hähne nennt man Kapaune.
Hab ich auch noch nie gehört.
Nee.
Ja, ich auch noch nie, bis ich davon gelesen habe. Das ist ja total irre.
Kapaune.
Kapaun, ja.
Ich überlege gerade, ey.
Und man hat
die Herleitung, gell?
Überlegst du.
Also man hat die tatsächlich früher gehalten, weil die als Delikatesse galten. Also es ist in Deutschland verboten.
Kastrierter Hahn.
Also Hähne darf man in Deutschland nicht kastrieren.
Das ist verboten.
Schluss, aus Ende.
Ja, weil man das nicht macht.
Und das andere ist, die haben die Küken länger geführt als die Hennen. Das heißt, du hattest die Küken länger in deiner Dings
mit. Jetzt hat.
Was?
Mhm. Farbegefühle.
Also das sind dann so diese zwei Gründe. So, und jetzt der absolute Oberrenner, der kastrierte Esel, wie nennt man den?
Söder.
Ich reiche es bei der FN ein, dass wir die Vokabel ändern. Also die FN ist im Prinzip alles, was so Pferde und Equiden zog,
ja?
Oder Pferde und
Esel. Kastrierter Esel ist für mich ein Söder.
Klingt gut.
Ja.
Wär's bei.
Ja. Gibt es dann auch verschiedene Stufen?
Ne, aber aktuell nennt man es Macho oder Macker.
Echt?
Macker?
Ja. Macho oder Macker?
Ja.
Ein kastrierter Esel?
Ja.
Das ist sensationell.
Finde ich super klasse, ja, oder?
Finde ich richtig gut. Ja. Das passt halt so im Gegensatz gar nicht zu der Bezeichnung so ein typischer Macho.
Ja.
Das ist ja ein typischer Macho. Ist ja eigentlich das Gegenteil von jemand, der kastriert ist, oder? Passt aber dann umso mehr wieder zum Söder.
Na? Deshalb sage ich,
das super.
Das ist Bavaria Macho One.
Sehr so. Schön.
Okay, dann lassen wir das jetzt beim großen Haustier-Quiz, weil das wird dann nämlich in den Rahmen springen. Ich habe euch Geschenke mitgebracht.
Oh,
super.
Du hast die total geil
schnell ausmachen.
Mit
Zeitungspapier, ja.
Zeitungspapier. Wer soll aufmachen?
Oh, du bist Gastgeber heute. Du hast uns so super verköstigt.
Guck mal, ihr,
der hat ja Tüten, wenn ihr das sehen könntet. Es ist halt kein visuelles Ding hier, aber der hat irgendwie hier, also was hast du jetzt? Ist das Gleiche?
Ja, ihr habt
jeder von uns
das Gleiche. Da, hier ist im Prinzip auch für jeden ein was drin.
Okay. Mhm. Also ja. Wir haben jetzt hier, da reden wir gleich noch drüber, einen Stoffbeutel bekommen mit einem coolen Logo und zwar vom Bauernclub Halle e.V.
Oh, jute Sack.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen und da ist scheinbar sehr, sehr viel drin, weil das ist so abartig schwer.
Wir haben Halorenkugeln bekommen.
Nicht Haloren, Junge. Oh. Kulturbanause.
Haloren.
Ja. Halorenkugeln. Die traditionelle Süßspeise, Konfekt aus dem Osten. Es gibt wenige Sachen, die in Osten überlegt haben.
Lass mich raten, das ist aus Deutschlands ältester Schokoladenfabrik.
Kann sein. Welche sind es denn? Die mit Kakao oder die mit Erdbeer?
Standort.
Typ Sahne-Kakao.
Ah, sehr gut. Richtig geil.
Woher kennst du die eigentlich?
Ja, da kommen wir später dazu. Ein Traminer Spätlese, trocken, Saale von der Unstrut.
Ey, wir werden
hier wieso verwöhnt, hast du dich denn so in Unkosten gestürzt?
Ach, ja, da ist noch mehr drin. Ich meine, ich bin euch ja irgendwie so knappe 2 Jahre Geschenke noch schuldig.
Du bist uns gar keine, ey, ohne Witz, du bist uns gar keine Geschenke schuldig.
Ja, aber ich war ein bisschen säumig, sagen wir es mal so. Ne?
Säumig.
Ey, richtig gut, ey. Der gute alte Traminer Spätlese.
Geil. Was ist, und jetzt pass auf, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier Merch. Vom Bauernclub.
Sie Weihnachten gerade, ne?
Na? Bauernclub Halle e.V. Merch.
Geil. Wie die Single Malt.
Echt cool. XL, hast du auch alles
richtig gemacht. Du musst ja dazu sagen, dass Helge uns ja immer schon mit Alkohol, Pfeffi, Korn.
Das kann er. Jetzt geht's los hier. Aprikosenlikör.
Den probieren wir, ey.
Ja, das muss noch fahren, aber ja. Whisky. Single Malt.
Das ist richtig cool.
Oh, da. Also kleine süße Fläschchen, gell?
Ja.
Gin. Jetzt kommt hier Salz, oder was ist das? Aromatisches Siedesalz.
Für verliebte Köchinnen und Köchen. Ja, geil. Das ist witzig, weil er vorher gesagt hat, mit dem Salz, ne?
Na, trifft sich.
Ja.
War ich recht glücklich. Na?
Ist ja mega. So. Vielen Dank. Also wirklich, also das ist jetzt...
Das gute alte Bauern. Das hast du heute sogar an.
Ja, natürlich. Ich hab's extra gekauft dann nochmal. Also ich meine, für jeden in XL, das könnt ihr euch euren Frauen auch als Kuschel-T-Shirt oder sowas in der Hand drücken. Hauptsache, es wird getragen.
Ja, was ich dazu sagen muss, ich war ja extremer Fan, als du uns vor 3-4 Jahren dieses weiße Bauernclub-Unterhemd geschickt hast.
Liegt heute noch in meinem Schrank.
Hätte ich nochmal eins holen sollen.
Ich Ich erzähle dir eine Geschichte dazu. Ich habe das so häufig daheim. Also ich durfte, Steffi ist total ausgerastet, die hasst sowas.
Das ist halt so ein richtig klassisches Unterhemd,
ja,
ohne Arm. Weißt du, wie das im Amerikanischen oder Englischen heißt?
Nee.
Der sogenannte Wife Beater.
Ah. Ja, okay. Vielleicht hatte sie ein Flashback. Auf jeden Fall, die hat es total gehasst, dieses Shirt. Und ich habe, ja, das aber total geliebt. Ich habe das daheim,
ja,
so oft angehabt, weil ich auch jemand bin, der immer mit kurzer Hose daheim rumläuft und ohne Socken normal und so weiter.
Oder gar keine und nur Unterhemd.
Ja, genau. Ja. Und in dem Fall hatte ich so ein Alltagsshirt.
Ja.
Und es gab dann den Tag, wo ich heimkam, da hat sie das echt kaputt gemacht.
Nein.
Das ist kein Witz.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich schicke
dir noch eins nach.
Das wäre super.
Aus Boshaftigkeit.
Ja.
Ich schicke dir noch eins nach.
Also. Und du trägst es nicht mehr, zack, also.
Ja. Ich schick dir noch mal eins nach.
Das ist ja geil.
Ja, mache ich, ist kein Thema.
Es gibt dann ein Bild von mir und Steffi.
wir haben aber, ich bin gerade am Überlegen, weil ich bin dann nämlich extra hinten im Dings rumgeturnt. Ich weiß gar nicht, ob wir die T-Shirts auch für auf Frauen zugeschnitten haben oder sowas. Aber ich glaube, wir haben dann noch einiges am Merch rumliegen. Schon seit langem.
Kannst du uns mal, jetzt, wenn wir jetzt schon das Thema gerade anschneiden, ja? Dieser Bauernclub e.V., das ist, kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Weil das war ja schon, achso, da liegt ja nochmal ein Geschenk.
Ja, das müssen
wir. Ja, warte, dann machen wir das kurz und dann machen, ja, wir es nächste Show. Ja, wolltest du eine Bescherung ein bisschen strecken?
Ja, genau, dann machen wir das dann als
Du hattest uns ja beim, ja, bei, sagen wir, dieses erste Care-Paket, was du uns geschickt hattest, ja, ja, da war ja hier Doppelkorn und Pfeffi und Pümpel.
Nee, das war beim zweiten.
War das
beim ersten hatte ich, glaube ich, nur die Haloren
dabei. Haloren, genau.
Und ich weiß gar nicht, was ich noch mit drin hatte, aber auf jeden Fall war da das Niki dabei. Und da war ja die Bitte darum, weil ich dachte, ihr hättet vielleicht Reichweite. Das hat sich ja natürlich nicht bewahrheitet. Ne? Nein, ich fand es übelst geil, dass ihr das gemacht habt. Hat mich auch sehr gefreut. Oh, da ging es ja um diese Steady-Werbung, weil ja da damals Corona richtig reingeschissen hatte.
Ja.
Und da hattet ihr dann gesagt, na hier, habt es nochmal vorgelesen. Ich fand das ganz, ganz toll von euch. Also bin euch da auch immer noch dankbar, weil wir damals ja auch nicht wussten, okay, mit was fangen wir jetzt an, und vielleicht kommen ja da vielleicht auch noch zwei, drei Leute, die dann sagen, ja gut, kommen 10 Euro, die habe ich auch noch im Portemonnaie.
Kau ich auch mal noch rüber,
ja. Und die können wir dann nochmal hinspenden, dass wir so über die Runden kommen als Club, weil uns ist ja im Prinzip unsere ganze Existenzgrundlage weggebrochen.
Ich würde wetten, dass der Mackel gespendet hat.
Ich hätte mich, also ich weiß es nicht,
ja,
müsste sich Mackel dazu nochmal äußern.
Ich würde tatsächlich so eine irgendwie Bierkastenwette dazu eingehen, glaube ich sogar. Ja, ja, also es ist so ein Mensch, der bei sowas halt eben dann
gleich. Ja, so ja, Support, ja, da ist er
dabei bei sowas.
Aber jetzt, ja, genau, du hast uns das zugeschickt und das war damals dieses Unterhemd dann und dann gab es da unter anderem auch so einen Kalender, so, sag ich mal, Wirt-Kalender-Style Bauernclub e.V.
Ja.
Und wo wir das bekommen, das Bauernclub e.V., weißt du, du ziehst es ja erstmal so, ja, ein bisschen so ins Lächerliche. Also, bei uns ist ja auch wirklich, sagen wir im Schwäbischen, eine Beleidigung, du Bauer oder sowas, gell? Aber ihr habt ja wirklich einen Verein gegründet, auf deinem T-Shirt steht es, von 1972. Also, na, das heißt, ihr seid jetzt irgendwie über 50 schon,
52 Jahre. Wir sind Jahre, der älteste Studentenverein in Halle-Saale.
So, das geht's. Also, das ist eine Studentenvereinigung,
ja,
von dieser Agrar... Nee,
nicht Vereinigung, Verein.
Verein.
In e.V.
Okay.
Ja, eingetragener Verein.
Ja. Ja, wir sind nicht so eine Studentenverbindung hier schlagend und
ja,
Pi,
Kappa, Delta,
ja,
Flickflack.
Oder wie es bei uns heißt, der Palaiomarscher, also der Erlberger, oder der Gurskefalia, der Westfalen.
Ja.
Also das ist wirklich, das sind dann wirklich so diese ganz alten Studentenverbindungen, die auf diese Urburschenschaft von 1848 zurückgehen.
Ja. Haben die sich mit, ja, Mistgabeln duelliert?
Nee, hauptsächlich mit Degen hauen die sich in die Fresse, dummerweise.
Echt,
oder? Und der Witz an der Geschichte ist, also die haben dann lustige Brillen drauf, damit die sich die Augen nicht ausschneiden. Und dann haben die eine Armposition und dann hauen die immer nur in die gleiche Position rein. Also
das ist
in
echt
der Hoffnung,
so,
wir treffen uns. Ja, so eine Mensur bei diesen Studentenverbindungen ist... schon ein bisschen, naja, Hanebüchen, aber es ist halt auch Tradition.
Ja, so ein bisschen macho-mäßig, ne?
Ja, ich will.
Paar kassierte Esel.
Ich will es dir nicht absprechen, dass die das machen, aber ja, und das ist halt ein Studentenverein, der hat sich 1970 im Prinzip aus den ganzen Agrarstudenten,
ja,
der Uni Halle entwickelt, die dann im Prinzip auch ein Lokal zur Verfügung gestellt bekommen haben, in allem drum und dran. Und naja, wie es nun mal so ist, Unkraut vergeht nicht, hat sich über die Wände hinaus gehalten. 2014 mussten wir dann aus unserer Stammlokalität ausziehen, weil Halle eine neue Straße gebaut hat und da war dann im Prinzip ein Teil unseres Stammlokals im Weg und außerdem hatte die Uni das Gebäude sowieso schon längst aufgegeben, wo wir drinnen waren.
Das war dann so eine Art Lost Place, glaub, gell?
Julius Kühnhaus, ja. Es wird aber jetzt wieder neu gemacht.
Ja?
Ja. Machen sie jetzt wieder neu mit Laborgebäuden und allem drum und dran. Der Eigentümer hat sich jetzt wieder dazu entschieden, das an die Universität Halle zurückzugeben oder an die Universität Halle zu verkaufen. Und deshalb sollen da jetzt neue Laboratorien entstehen.
Coole Sache. Aber.
Ich hatte dazu angemerkt, ich sage, das können wir uns eigentlich wieder mit dranhängen. Problem ist an der Geschichte, ich meine, wir haben es jetzt auch nicht mehr. Wir sind ja dann im Prinzip in eine andere, sagen wir mal in Anführungszeichen, Traditions-Ecke gegangen, wo schon immer Kneipe war, wo ich dann gesagt habe, na lass uns da doch wieder mit dranhängen, da haben wir unseren Traditionsstandort wieder. Hieß es dann auch, naja gut, aber uns fehlt ja dann immer noch der Biergarten und dann ist scheiße und dann brauchen wir es auch nicht mehr machen. Was der neue Vorstand jetzt macht, also ich bin seit diesem Jahr, Anfang Oktober, bin ich nicht mehr Vorstandsmitglied, ist auch nicht schlimm, brauche halt immer mal wieder was Neues und durch Corona ist natürlich für uns auch ein gewisser Mitgliederschwund entstanden. Ja? Mhm. Und deshalb gibt es auch seitdem keinen neuen Kalender mehr. Ich meine, und dann ist ja noch die Sache, du brauchst einen adäquaten Fotografen, du musst die Druckerei bezahlen und sowas. Also es muss sich im Endeffekt auch lohnen. Ne? Und wie gesagt, die T-Shirts bringe ich euch auch. Also ich habe sie auch bezahlt, ne, aber im Endeffekt sind es aktuell auch Ladenhüter. Also Kinder kauft sich jetzt so großartig was, weil man im Prinzip versäumt hat zu sagen, erstens in der Mitgliederwerbung.
Ja.
Wie gesagt, war über Corona schwierig. Ne, wir sind gut über die Runden gekommen, weil wir noch einigermaßen Rücklagen hatten. Wir sind immer noch auf plus minus null. Also wir sind nicht defizitär und brauchen von Fremdkapitalgesellschaften irgendwie Geld. Aber ja, neuer Vorstand ist jetzt, oder sind neue junge Leute da, die daran auch arbeiten können, weil die noch im studentischen Leben drin hängen. Ich bin ja jetzt nun in Kraft meiner Wasser super Beamter und muss mich halt überall irgendwo in Sachsen-Anhalt rumschlagen, wo ich da nicht direkt vor Ort sein kann. Und da ist das dann sowieso ein bisschen.
Wie ist ein cooles Logo, muss ich sagen.
Das ist absolut geil, ne? Ein Giggerhahn, eine Kuh, ein Schwein und das Wappen von Halle und zwei Gerstenähren.
Finde ich stark.
Ja.
Und bist du, also wie hoch ist dann die Mitgliederanzahl gemessen an den Studierenden an der Universität? Du schreibst dich ein und bekommst dann automatisch das Antragsformular oder wie funktioniert das?
Sinnvoll wäre es, ja. Sollte ich mal vorschlagen, dass wir das ausprobieren. Cool.
Du bist automatisch Mitglied, außer du trägst dich aus. Ja. So, wie die Organspende da irgendwo in Dänemark oder wo das wäre.
Ja, so eher so preußische Soldatenwerbung. Die kommen gerade so aus dem Einschreiben von der Immatrikulation raus. Ja. Und da hast du dann schon deine 4, 5 Schnäpse. Schnappst du dir den, flößt den 20 ein, sagst, machst hier 3 Kreuze und dann hast du den schon im Mitgliedsantrag drin. Nein, es ist natürlich so, es ist alles auf freiwilliger Basis. Ne? Ja. Da zählt viel Mundpropaganda rein. Es gibt natürlich eine Sonderregelung im Bauernclub. Jedes Kind, das im Bauernclub gezeugt wird oder das von Bauernclub-Mitgliedern gezeugt wird, wird automatisch, wenn es an der Uni Halle studiert und sich im Bauernclub vorstellt, Mitglied auf Probe. Da gibt es keine extra Abstimmung dazu. Mitglied auf Probe, du stellst dich halt bei der Vollversammlung vor, sagst, hab Bock mitzumachen. Dann sagen eigentlich schon prinzipiell alle ja, so demokratisch wie wir sind. Und dann darf man ein Jahr arbeiten, 30 Stunden ableisten. Dann ist man Vollmitglied und als Vollmitglied kommt man kostenlos zu jeder Veranstaltung rein und halber Preis fürs Getränk.
Das ist ja cool.
Na?
Ist ja top. Und da habt ihr, sag mal, so ein Clubhaus, über das du gerade geredet hast.
Ja, nee.
Was? Eine Kneipe.
Angemietete Kneipenlokalität.
Und die wird halt bewirtschaftet von
durch uns, ja.
Vereinsmitgliedern, die das mehr oder weniger ehrenamtlich.
Na, ist bei allen ehrenamtlich.
Cool.
Wir hatten mal einen Angestellten, der ist jetzt in Rente, der macht das aber immer noch nebenbei. Aber halt nun auch ehrenamtlich.
Der heißt Dieter.
Nee.
Lass uns raten. Was sagst du?
Was wie der Ehrenamtliche, was du ich nicht wieder heißt.
Sag doch was.
Das kann ja alles sein, Otto.
Nee, du brauchst einen richtigen Kiez-Namen.
Also, Hugo.
Bitte.
Kalle.
Nee, Kalle ist nicht, aber der heißt Gerald Kiel, bei allen liebevoll genannt der Kili.
Der Kili.
Sehr gut. Oh, Kili war auch da. Und,
Na. Und ist das richtig, dass es, ich habe es nicht im Detail recherchiert, aber ist das richtig, dass es ein Buch gibt zum Bauernclub e.V.?
Ja, haben sie jetzt eins rausgebracht. Gell?
Zum 50-Jährigen oder jetzt vor ein, zwei Jahren kam das Buch raus
dazu,
oder?
Nee, dieses Jahr haben sie es rausgebracht. So ein kleines, auf einem länglichen A5-Format oder sowas haben die eins rausgebracht, kostet 20 Tacken.
Okay.
Geschichten über den Bauernclub von 1975 bis
mit in der Neuzeit. Jährlichen Mitgliederfoto und du bist irgendwann auch als Vorstand erwähnt mal mit drauf, oder?
Nee, ich bin
zweite Reihe rechts.
Nee, ich bin da nicht mit drauf, das kann ich vergessen. Da, da war das schon so weit zu Ende geschrieben, da ging es dann eigentlich nur noch ums Drum. Nein, das macht natürlich hauptsächlich die Freundesgesellschaft der Agrarwissenschaften in Halle.
Warum streichst du das jetzt durch?
Na, weil der Punkt abgehakt wird. Das ist krass.
Manchmal frage ich mich echt so, nee, da bin ich mit dem Foto nicht in diesem Buch.
Stört mich
Bernd nicht. Bernd nimmt einen Kugelschreiber und streicht was durch. Finde ich witzig.
Nein,
ach. Sehr exakte Fragestellung.
Nein, das letzte Foto, was sie dort verwendet haben, war von 2014, als dann wirklich wir von dem Traditionsstandort raus sind. Also bis zu 2014 ist auch die Chronik geschrieben. So, und 2014 hatte ich ja noch im Südthüringischen gearbeitet. Das heißt, ich war da nicht mehr drauf und war eigentlich auch nur profanes Mitglied und nicht im Vorstand mit drin. Mhm. Also alles halb so wild. Wie gesagt, ich reiß mich da auch nicht drum. Ich halte nicht so gerne meine Fresse in der Kamera. Habe ich mich vielleicht ein bisschen mal dran verbrannt, aber sonst nicht.
Gut, ne? Also. Das hört sich nach einer sehr interessanten Geschichte an.
Ach du, ich war mal in einer Partei gewesen, die nannte sich Freie Wähler oder nennt sich immer noch Freie Wähler. Und da habe ich mich mal versucht, ein bisschen politisch zu engagieren, bis ich dann festgestellt habe, ach, intern ist irgendwo immer...
Politik ist da nicht so geil, ne? Da muss man anders drauf sein.
Da braucht man ein ganz schön dickes Fell.
Ja,
und da sind dann auch Leute in den Vorstand gekommen. Das war eine ganz, ganz hinterfotzige Truppe. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, Leute, ich habe hier im Kuhstall genug Kleche. Mein Junge war jetzt auch nicht gut. Könnt ihr mir einen Buckel runterrutschen? Ich trete jetzt aus, Schluss, aus, Ende, Allende. Ja. Nee, kannst du nicht, weil ich war immer so ein Wackelkandidat, ne? Weil die wussten nie, wie zu wenig überhaupt stehe.
Ja.
Dass ich eigentlich immer die Ambition hatte, politisch vorwärts zu kommen und nicht von irgendwelchen Personen abhängig zu sein. Ja, ne? Ja. Das konnten die nicht einschätzen. Deshalb haben die mich, als ich meinen Austritt, Helge, du kannst doch nicht und hier unter Helge, ich finde das voll scheiße, dass du. Ich sag, nee. Genau deshalb, weil ihr mich jetzt wieder anruft, weil ihr mich wieder auf irgendeine Seite ziehen wollt. Deshalb höre ich jetzt auf.
Lieber kastrierte Heringe angeln.
Na, wie nennt man die dann?
Ach, Honks. Ja.
Sehr gut. Ich hab noch eine Frage zu dem Studium an sich. Und zwar, also bei mir im Studium war es auch so, das geht irgendwie 8, 9, was auch immer Semester. Und dann hast du ja wirklich Studiengänge. Da hast du nachher überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr dazu. Bei mir war es zum Beispiel Ingenieur, Geologie, Tunnelbau. Ja? Mhm. Das hast du halt mal ein Semester lang. Das ist ein total spezialisiertes Thema, okay. Ja? Wo du ja echt, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der irgendwie Bauingenieurwesen oder sowas studiert, dass der danach da landet, die liegt irgendwie wahrscheinlich bei unter 5%. Bei deinem Studiengang, gibt es da auch irgendwie so eine Vorlesung, wo du sagst, was weiß ich, Heringe kastrieren. Gibt es da irgendwie auch so eine Vorlesung, wo du sagst von wegen, boah, das ist so abgefahren, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Oder wo du dann auch froh warst, dass es rum war, weil das einfach gar nichts damit zu tun hatte, was du später machen wolltest.
Ja, sage ich dir sofort, Zuchtwertschätzung.
Zuchtwertschätzung?
Ja, Zuchtwertschätzung, das ist im Prinzip das Ganze, da werden halt alle möglichen Daten gesammelt aus der Exterieurbeurteilung, Mischleistung etc. pp. Das machen heute alles computergestützte Programme. Das ganze Rechenzentrum befindet sich in Verden in der Nähe von Bremen. Ne, das macht eigentlich schon alles ein computergestütztes Programm und derjenige, der zu dir kommt und sagt, welchen Bullen du einsetzen kannst und welchen nicht, wegen Inzucht und allem drum und dran, ja. Ne, der zieht sich die Daten ja auch nur draus, der bewertet nur mal im Kurzen, im Groben deine Kühe und dann spuckt ihm das Programm dann auch die Ergebnisse aus und wir haben dann halt noch solche Sachen gelernt, wie Zuchtwertschätzung nach Blub.
Nach Blub.
Da kam es hoffentlich nicht
Corona rein. Frag mich nicht, was das bedeutet.
Von Iglo.
Und ich glaube, Professor Zweive wird jetzt gerade in seinem Ruhestand im Kreis springen, ja? Dass ich mir das nicht gemerkt habe.
Im Karussell.
Der wird im Karussell springen. Der hatte uns versucht, also ich bin da auch nicht dahinter gestiegen, weil das ganz, ganz schlimmes statistisches Rechnen ist mit irgendwelchen Rechtsfehlern und hier und da.
Also komplett überflüssig.
Naja, na klar, weil ich hab's in der reinen Praxis hab ich's nicht gebraucht. Du, ja, weil, ja. Weil da kam mein alter Studienkollege Paul vorbei und da habe ich gesagt, Paul, du alte Sackfalte, na, wie hängt's? Und da hat er gesagt, ich gucke jetzt mal bei der Kühe rein, ich sag, mache. Und dann treffen wir uns unten beim Kaffee und dann erzählst du mir mal was, was ich jetzt anpacken soll. Ja. Na, und dann war das Thema für mich geklärt. Ich hatte damit nichts mehr am Hut. Ja. Außerdem hat Paul gesagt zu dem Thema, na Paul, du alte Sackfalte, hat er gesagt, ich wurde noch nie so schön begrüßt.
Er hat gesagt, du Honk. Und dann hast du ja begonnen vorhin mit so Bauernweisheiten. Und ich bin mir sicher, ich glaube, das ist ja so eine spezielle Branche, wo es wirklich schon historisch gesehen von den Weisheiten her wahrscheinlich so viel Fachbegriffe oder Begriffe gibt, die wir beide jetzt zum Beispiel noch nie gehört haben. Ja, ich bin letztens über so eine Geschichte gestolpert, die habe ich mir mal separat aufgeschrieben und dann kam raus, dass du vorbeikommst. Jetzt, ich gebe kurz das als Beispiel und dann würde mich interessieren, ob du vergleichbare ähnliche Nummern hast. Okay. Und zwar, ich frage jetzt mal kurz in Markus, weil ich bin mir sicher, der Helge weiß es. Ja? Wenn ein Pferd an der Scheiße eines anderen Pferdes riecht. Wie nennt sich das?
Total, total einfach gedacht.
Ja, schnuppern. Ein Briefchen lesen.
Ja gut, also da muss ich sagen, bei Pferden bin ich da auch ein bisschen raus. Also Pferdezüchter, das ist nochmal ein Schlag Menschen für
sich. Ich habe da noch eine zweite Frage dazu. Ja. Wie heißt es, wenn das Pferd scheißt?
Und dann?
Oh, das weiß ich.
Tut's ein Briefchen schreiben?
Nee, ich kenne das als Appeln.
Ja, sicher. Mir geht's ja richtig, aber das ist ja schon wieder ein Fachbegriff.
Android oder iPhone.
Mir geht's ja drum, um quasi dieses.
Du willst einen Euphemismus dafür schaffen.
Was? Ein Euphemismus.
Ja. Also was lautmalerisch schön ist im Vergleich zu dem, was gerade
passiert. Ja, und das ist ja für mich eigentlich der Inbegriff von so Bauernweisheiten oder sowas. Ich bin mir sicher, ihr verwendet so viele Begriffe in eurem Fachjargon, die
wir normalerweise benutzen.
Der das Fachjargon ersetzt durch genau solche Geschichten irgendwie von wegen. Jetzt kommt nicht, weißt du, jetzt kommt nicht der Besamer, sondern das heißt bestimmt dann irgendwie, keine Ahnung. Was? Hast du da noch irgendwie?
Nee, man sagt schon, der Besamer kommt oder wir halt scherzhaft der Rucksackbulle oder.
Ja, genau, der Rucksackbulle
zum Beispiel. Meistens nennen wir ihn auch ganz einfach nur beim Vornamen, weil wir sehr höflich miteinander umgehen.
Horst.
Nee, Rudi.
Rudi? Das ist auch witzig.
Ruthard Schmiedmann war bei mir der Stammbesamer, war ein ganz, ganz toller Typ.
Er war bei dir der Stammbesamer.
Ja. So, jetzt genau, guckst also du mal die E-Mail an.
Also,
Ruthard Schmiedmann, Stammbesamer.
Nee, ich würde ja, wahrscheinlich sagen, eher Ruthard Schmiedmann at rinderallianz.de, aber naja, gut, sei es drum gewesen. Also der
muss ich glaub piepen.
Der hatte uns hauptsächlich in der Tour drinne. Und es war eigentlich ganz witzig.
Weil, ging der auf Tour, oder wie?
Nee, der ist eine Tour abgefahren. Also der ist mehrere Betriebe angefahren und hat dann im Prinzip, also der so 70% seines Tagesablaufes saß er im Auto, die anderen 30 hing er mit dem Arm in der Kuh drinne.
ist schon krass.
Lieber Arm drin als Arm am Steuer.
Kann ich jetzt auch wieder eine Geschichte aus dem Zivildienst erzählen.
Also selbst unser Tierarzt hat gesagt, wenn wir Trächtigkeitsuntersuchungen hatten, im Winter hat er gesagt, im Winter mache ich immer gerne TU, da ist schön warm am Arm. So.
Oh ja.
Da ist schön witzig, warm ey. Am Arm.
Ja. Nee, Ruthard war ein bisschen zu klein für das, was mein Vorgänger, der hatte wirklich auf große Kühe gezüchtet. Also wirklich wie ein Bekloppter. Wir hatten da ein paar Elefanten im Stall stehen, das war irre. Na, so. Und Ruthard war relativ klein und er ist da immer so ganz schlecht rangekommen. Und da hängt er dann wirklich manchmal wie so ein Rumpelstiezchen hinten in der Kuh drin und sagt, komm jetzt her. Und da hat sich da einer gehört. Also, bis er dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen ist, jetzt reicht's mir, jetzt nehme ich mir eine olle Bierkiste mit und die hat er dann die ganze Zeit durch den Stall mitgeschleppt.
Sehr gut.
Ja, war also liebenswerter Typ. Ich habe den wirklich sehr geliebt. Mit dem war das auch immer lustig und spaßig. Also das hat schon immer Spaß gemacht, ne, mit dem dann durch die Reihen zu gehen und die Kühe mit dem zu sprechen. So ein Besamungsbeauftragter, wie das im offiziellen Fachjargon und rechtlich richtig heißt. Wir sagen halt Fremdbestandsbesamer, ganz einfach. Die kennen halt den ganzen Tratsch und Klatsch aus der Umgebung.
Ja.
Und da weißt du dann auch, wo du was zu holen hast oder wo nicht.
Die tun überall ihre Briefchen lesen.
Exacto Mundo.
Guck mal hier. Ja, ja, ja.
So, und das ist schon ganz Vorteil, wenn man die da hat.
Ja. Ist noch eine kurze Frage in privater Sache. Da ja. musst du mir jetzt auch helfen können bei diesen ganzen domestizierten
bei den Haustieren.
Ja. Ja. Wenn ich jetzt vorhab, mir privat einen Huhn zuzulegen, gibt es da irgendwelche Auflagen oder kann ich einfach irgendwo hingehen und sagen, ich hätte jetzt gern einen Huhn und baue dann so einen kleinen Stall hin, damit ich jede Woche Sonntag mir mein Frühstücksei rauslassen kann? Kann ich als, sag ich mal, normaler Bürger, ja. der jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, welchen Verbandsmitgliedsschein hat oder die und die Schulung besucht hat, mir eine Kuh in den Garten stellen oder mir einen Hühnerstall in den Garten bauen?
Bist du überhaupt nicht dazu verpflichtet, also bei irgendjemandem im Verband mit drinne zu sein? Du kannst jederzeit...
Nur wenn ich es verkaufen würde wahrscheinlich, oder? Also wenn ich es gewerblich...
Selbst das ist kein Problem. Ach. Was du brauchst ist, jetzt müsste ich aber mal ganz kurz lügen, weil ich weiß, bei Hühnern gibt es irgendwo so eine Bagatellgrenze, was der Anzahl angeht. Aber da müsst mich jetzt Lügen strafen.
Also wie beim Bierbrauen, Markus. Macht aber Sinn, ja?
Ich bin da nicht so ganz vorm, aber eigentlich bist du verpflichtet, sobald du Haustiere halten willst, mal abgesehen von Hund, Katze und Stallkarnickel, ne, musst du dich beim zuständigen Veterinäramt melden, sagst, ich will jetzt 15 Hühner halten, dann kriegst du eine Registrierungsnummer von nach Viehverkehrsverordnung, ne, und dann gibst du dann deinen Bestand an, du hast, was weiß ich, 15 Hühner und diese 15 Hühner hältst du dann auch. Und so, und dann bist du noch verpflichtet, bei der Tierseuchenkasse einzuzahlen. Das macht... Warte mal, in Sachsen-Anhalt sind das 6 Euro Grundbeitrag plus 6 Euro.
Der alles weiß, Wahnsinn.
Pro Großvieheinheit. Und eine Großvieheinheit ist eine Kuh oder ein Pferd. Und ich glaube, 15 Hühner durften eine Großvieheinheit sein. Ich weiß zumindest, dass 6 Bienenvölker eine Großvieheinheit sind, weil das mein Vater getroffen hat, der imkert gerne privat. Und der hat dann gesagt, na, wenn ich schon für 6 Schwärme bezahlt, dann halte ich mir jetzt auch 6 Punkt, weil er vorher nur 3 hatte.
Ah, okay.
Ja. Schaf ist, glaube ich, 0,2, Schwein ist 0,3 und bei den Altersklassen, bei den Rindern ist es dann auch nochmal 0,3, 0,5 oder was weiß ich nicht. Habe ich jetzt aber nicht genau im Kopf.
Aber es wäre relativ einfach zu sagen, von wegen, ich wohne jetzt hier auf dem Dorf, auf dem Land, ich lege mir jetzt 3 Hühner zu oder so.
Ja, das kannst du machen, na klar. Das kannst du auch einfach so machen und hältst stillschweigen und erzählst keinen davon und dann ist das Thema auch durch. Ja,
aber man hört's halt.
Wie viele Eier kriegt man denn bei einem Huhn?
Hatte ich sogar vorhin als Frage gehabt, hätte ich euch sogar noch gestellt.
Ist überraschend viel. Da haut's dir einen Vogel raus, im wahrsten Sinne des Wortes.
Maximal 1.
Was schätzt denn?
1 alle 2 Tage.
Ist gar nicht mal so schlecht, glaub.
Ja. Ein Ei braucht bis ein Huhn ein Ei produziert, bei den modernen Hochleistungsrassen sind wir bei 25 Stunden pro Ei.
Ja.
Okay.
Du hast aber noch eine Mauser dazwischen. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo so bei 305 Eiern im Jahr pro Huhn.
Ja, aber das ist krank.
Ja.
Also das heißt, mit 3 Hühnern?
Ja, du kannst.
Hast safe 2 Eier am Tag. Ja.
Theoretisch.
Ja. So gesehen. Ja. Finde ich sensationell.
Ist echt gut.
Also Hühner sind echt richtig gut. Die müssten doch Milch geben.
Hättest du die eierlegende Wollhuhn-Sau.
Aber da empfehle ich dir, pass mal auf, es gibt mit Sicherheit hier auch in Baden-Württemberg Haustierrassen, die unterstützt werden durch die Gesellschaft zur Erhaltung von aussterben bedrohten Haustierrassen und da sind auch Hühner mit dabei.
Ach was?
Ja, ganz viele Hühnerrassen, Kleintierrassen. Wenn du das jetzt so dich über einen Kleintierzüchterverein meldest du dich dafür an, könntest du sogar, wenn du mit ganz viel Glück, könntest du sogar noch ein bisschen Förderung abgreifen.
So, guck mal.
So, jetzt bist du ein richtiger
neues Geschäftsmodell.
Ja. Na, das ist kein Geschäftsmodell, aber das dürfte dir...
Streiche ich nichts durch, jetzt schreibe ich was auf.
Na, endlich. Ja. Die ganze Zeit nur falsch gemacht.
Ab wie viel Hühnern rentierten sich?
Musst du selber rechnen, das mache ich dir nicht vor.
Weißt, nachher kriege ich die Eier nicht verschafft.
Ja. Gut, wobei deine Frau wahrscheinlich sehr in Backwaren garantiert da.
Richtig. Ja. Boah. 2 Hühner mit einer Klappe.
Ja. 2 Hühner mit einer Klappe schlägt. Sehr schön. Sollen wir denn das letzte Geschenk hier noch aufmachen?
Ja, macht's mal auf. Dazu kann ich euch auch noch eine Kleinigkeit erzählen, weil das ist nämlich ganz witzig.
Ich bin zu frei.
Du reißt einfach auf, Markus, ja, oder? Reiß auf. Ja, das hat er jetzt wirklich liebevoll eingepackt in die Mitteldeutsche.
Das habe ich nicht eingepackt. Das hat, also das hat meine Frau eingepackt.
Ich glaube, das ist Fleischware.
Ja.
Gell? Ja. Man merkt es schon.
Ernsthaft?
Ja, man merkt es. Das ist
deshalb ist es ja auch so fünfmal eingepackt. Ja.
Ein halbes Huhn.
Nee. Der Böschens schreit oder so. Das ist eine Rinderwurst.
Nochmal? Das ist echt eine ganze Zeitung.
Das ist der komplette Werbeprospekt von letzter Woche.
Oh, guck mal hier.
So, und jetzt müsst ihr mal drauf gucken. Da steht nämlich erstens.
Ja, also das ist ganz, ganz kurz, das ist ein eingeschweißter Pack von, ja. Was sind das, Thüringer oder?
Ja.
Und normalerweise müsste hier draufstehen.
Geschützte geografische Angabe.
Genau so ist es. Das Ding ist EU-geschützt. Und zwar müsste hier.
Dürfen wir nicht essen.
Der blaue, ne? Aus Thüringen geschützte. Achso,
das ist auch. Nee. Genau. Zutaten: Leikoma-Fleisch.
Was für ein Fleisch?
Leikoma. Setzt sich zusammen aus den Wörtern Leipzig, Cottbus und Magdeburg. Das ist die DDR-Schweinerasse, die sich selber gezüchtet haben. Ah. Kommt und die ist wirklich arg vom Aussterben bedroht. Es gibt jetzt aktuell einen Betrieb, der ist in Gimritz, das ist eine Halle in der Nähe, der züchtet die. Also das hier ist Endmastprodukt, das ist Leikoma Mutter mal Piatron. Also Piatron ist auch eine Schweinerasse. Mhm. So, und Leikoma, das hatten die in der DDR gezüchtet. Und die Rasse ist eigentlich relativ cool. Also vom Aussterben bedroht, wir haben aktuell 5, 6 Eberlinien, mit denen man arbeiten kann. 3 von diesen Eberlinien wurden in der Spermabank von dem Schweinezuchtverband Baden-Württemberg gefunden.
Ach, ja.
Der Schweinezuchtverband von Baden-Württemberg hatte noch 3 Portionen übrig. Weil bei in Sachsen-Anhalt ist die Linie so eng geworden, da waren nur noch 2 Eber da.
Ich glaube, wir hatten selten in einer Folge so viel Sperma und Samen drin, das gibt's gar nicht. Das ist halt also echt wirklich, heute ging es wirklich ganz viel um sowas, gell?
Ja. Wir können auch ganz einfach sagen, Zuchtmaterial.
Oh.
Das klingt sehr gut,
guck
oder?
Guck mal.
Ich finde es hochinteressant, auch diese Namensgebung sehr kreativ.
Ja, Wahnsinn. So. Ja.
Also das waren damals die Zuchtzentren um Leipzig, Cottbus und Magdeburg. Mhm. Da hat man dann diese Rasse gezüchtet, die entstand aus der niederländischen Landrasse, dem deutschen Sattelschwein. Dann kam drauf das deutsche Landschwein, estnische Bacon und als letztes Duroc.
Also Duroc kenne ich.
Das sind im Prinzip fünf
mit Eicheln ernährt.
Das ist so eine Fünf-Rassen-Zucht, das war wirklich geisteskrank. War und was die tatsächlich an Eigenschaft hat, man sagt immer, eine Schweinemast ist nach 100 Tagen, ist das soweit schlachtreif, dann passt das in die Maske von den modernen Zerlegungs- und Schlachtbetrieben rein. So. Und wenn Schweine jetzt älter werden, zum Beispiel, fangen die an, richtig Fett anzusetzen, also richtig derbe Speck. Macht's Leikoma nicht, da wächst der Muskel mit. Also Leikoma kann über 100 Tage alt werden und der Rückenmuskel wächst mehr als der Fettansatz, was bei den modernen Rassen nicht der Fall ist.
Verrückt, ey. Das sind halt sowas von krank im Markus seine Themen, ja. Muss ich echt sagen. Also ich höre mir das jetzt an, ja, ich habe das Problem, ich werde das morgen wieder vergessen haben, ganz ehrlich. Ja, umso wichtiger ist, dass wir es aufgenommen haben, aber das ist sowas von im Markus sein ganzes Thema, dieses da und hier und Fleisch da und Herkunft und so. Das ist,
ich finde das so sensationell, also diese Züchtungen, diese Überlegungen.
Ja, Wahnsinn. Das
ist zu krass.
Nee, auch dass die das ja schon seit wie viel... Ja. Jahrzehnten oder Jahrhunderten irgendwie und machen und zurückverfolgen und das ist schon übel eigentlich, gell?
Also es gab noch 2 Sachen, die man in der DDR auch gezüchtet hat, also in der ehemaligen. Das war einmal das schwarzbunte Milchrind, das war eine Kreuzungszucht aus deutsches Niederungsrind, mal Friesien-Holstein, also aus den USA und Jersey-Rinder. Das ist im Prinzip eine kleine, sehr milchbetonte Rasse, die sehr viel Inhaltsstoffe hat, also um das 6% Fett im Kilogramm Milch.
Ja, ja, ich habe mich gerade schon gefragt, wo der Unterschied ist.
Ja. Es ist halt klein, ne? Ja. Es ist halt klein und praktisch, ne? Ja. Spart Platz.
Ja. Ja. Handtaschenformat.
Ja. Ja. So, und
cool to go.
Na, das ist im Prinzip so der Stehtresen auf der Kirmes. Ja, der ist bewegt.
Ja.
Ja, also größer sind die nicht. So, und dann gab es noch das Uckermärgerin. Das ist eine Kreuzungszucht aus Charolais und diesem Fleckvieh Simmental. das aber auch wahrscheinlich den, das unrühmliche Ende finden wird, wie es SMR, also das schwarzbunte Milchrind, was ja von den modernen Hochleistungsrassen verdrängt wurde, die werden auch immer weniger. Also die sind auch bald vom Aussterben bedroht.
Wenn es jetzt mal zum Beispiel, wir gehen jetzt mal total utopisch, du kriegst eine Einladung zum Grillen und du sollst das Fleisch mitbringen. Und du läufst jetzt so an der Metzgertheke vorbei. Gibt es da für dich so Ausschlusskriterien? Gibt es da was? Legst du da besonderen Wert drauf auf bestimmte, du sagst regional, muss es sein? Ist es dir egal, du gehst in Netto und nimmst ein Fleisch? Das, was sind so deine Kriterien um
also
gutes
wenn,
Grillfleisch?
Also für gutes Grillfleisch, wenn ich jetzt richtig was, wenn ich auf richtig was Wert lege, dann sehe ich zu, dass ich wirklich zu einem regionalen Händler gehe, wo ich auch ganz genau weiß, aha, da kriege ich Strohschwein oder weiß der Geier was. Ich kenne ja nun jetzt so meine Ecke. Ne? Da lege ich auch gerne die Mark dafür hin. Ist es ein profanes Grillen, wo wir am Ende eh nur saufen?
Ja.
Dann gehe ich auch in Netto und komme hole mir hier einen allerletzten Schinken, der fünfmal angepiekst ist von irgendwelchen Spritzen, und dann ist mir auch scheißegal. Ne?
Da geht's
also dann, das kommt auf den Anspruch an, den ich für den Abend hebe. Ne? Mhm. Also klar, auf der einen Seite im Netto zu gehen und sagen, okay, ich nehme halt die Billigvariante, das ist dann aber auch nur wirklich, weil ich sage, naja, komm, ich muss da jetzt nicht einen Wert drauf legen. Wenn ich jetzt aber wirklich genießen will, dann bitte hauptsächlich regional.
Mhm.
Ja, also ja, argentinisches Rindfleisch oder irgendwie so ein Zeug, das tue ich mir halt nicht an. Ich sehe schon zu, dass ich das aus der Nähe von zu Hause rauskriege. Was übrigens alle eure Geschenke sind, die sind alle aus Sachsen-Anhalt.
Ich muss mich auch richtig bedanken dafür, weil du uns auch so viel.
Ja, so viel, ohne Witz. Ja, ich bin richtig erschlagen.
Und auch qualitativ. Also, Bruder, ich freue mich so auf die Bratwürste. Das ist der Wahnsinn.
Also, der Vorteil ist bei den Bratwürsten, die sind alle vorgebrüht. Das heißt, die sind jetzt so auf die Reise nicht schlecht geworden, aber müsste da halt nochmal einfrieren. Weingut Dr. Hage, das ist ein Studienfreund von mir, der das Weingut jetzt mit übernommen hat. Er hat zwar nicht einen Doktor, aber sein Vater hat einen noch.
Heißt der Hage?
Mit Nachnamen, ja.
Macht Sinn, wenn Dr. Hage draufsteht.
Weingut und, Dr. Hage. Ich finde es da interessant. Kennst du seinen Vater?
Naja, ich habe euch jetzt, naja, klar habe ich den schon mal gesehen, sind uns über den Weg gelaufen, hallo und guten Tag gesagt. Aber ansonsten habe ich eher mit Gottfried zu tun. Ich habe euch extra einen Traminer mitgebracht, weil Saale-Unstrut-Region ist ein... Das nördlichste zusammenhängende Weingebiet, es gibt nochmal in Brandenburg, irgendwo bei Werder oben gibt es noch was, es ist das nördlichste zusammenhängende Weingebiet und es ist halt prädestiniert für Weißweine. Und weil ihr in Baden-Württemberg alle diesen jämmerlichen Trollinger sauft, habe ich euch mal was Vernünftiges mitgebracht. Ja, so. Und deshalb
warte kurz, warte kurz.
und Traminer deshalb, weil das eine der Ursprungssorten ist, das heißt, es gibt keine älteren Sorten dazu, die ist uralt. Und das liebe ich halt auch gerne. Und der schmeckt auch gut. Also sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Ja. Den Schnaps, den ich euch mitgebracht habe, den Gin, den Whisky und der Apricot oder der Aprikosenlikör, der kommt von der Feindestille aus Langburgen. Das ist eine Familie mit sehr viel Passion. Die haben irgendwann mal gesagt, geil, hab Bock Schnaps zu brennen und haben ein Geschäft draus gemacht. Die sind richtig, richtig gut. Schmeckt mir auch sehr gut. Na gut, das Lycoma macht halt jetzt so Holländer, aber Holländer sind
cool.
Risikobereiter.
Warum?
Weiß ich nicht, die sagen sich, geil, das ist eine Marktlücke, gucke ich mal rein, ob ich rankomme und dann...
Die bauen nahe mehr.
Ja, ja die, wahrscheinlich daher, ne? Die sind risikobereiter. Ne? Und ja, das ist jetzt auch meine Einladung an euch, mal nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Und dann gucken wir uns mal auch Halle an. Diese wunderschöne, sterbende Stadt.
Ja gut, in Sachsen-Anhalt kenne ich mich ja ziemlich gut aus.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Ja.
Ich komme gebürtig aus Lutherstadt-Wittenberg.
Ach Quatsch.
Ja, ist so.
Ah.
Von daher
96 Thesen, ha?
Von daher sagen mir die ganzen Städtenamen und was weiß ich, was Oranienbaum, was Bad Schmiedeberg und sowas. Das
sagt ja alles was.
Das ist meine Hut.
Geile Scheiße. Gib mir die Ghetto-Faust. Ja? Okay, weißt du auch, was Magdeburgisieren ist?
Nee.
Das ist eine Stadt, die im Erdboden gleich machen.
Magdeburgisieren.
Alles klar. Kommt aus dem 30-jährigen Krieg, irgendwann 1600, schieß mich tot, da hat General Tinny, war der Meinung, da müsste diesen protestantischen Magdeburger mal so richtig einen einschenken und hat die ganze Stadt den Erdboden gleich gemacht. Ich sag mal so, Für mich als Walhallenser, Magdeburg hat es auch verdient. Ja. Also wenn ich Magdeburg schon nach Magdeburg rein muss, kriege ich Pusteln. Ja. Aber ihr habt ja schon mitgekriegt, da bin ich jetzt nochmal bei euch mit einer Sache auf der Spur. Wir machen jetzt nochmal so einen kleinen Test. Ne? Was ihr so für Sachsen-Anhalt dann auch braucht, weil ihr seid ja jetzt eingeladen. Ich hoffe mal, ihr kommt auch.
Scheiße, ihr hättet es ja schon nachsagen sollen.
Wie nennen wir das dann? Per Sachsen-Anhalter durch die Galaxis.
So, also, an meiner Stimme habt ihr es gehört, mit dem G haben wir es nicht so, ne? Wird er meistens zum J. Wie nennt man es, wenn in der Landeshauptstadt die Gesänge der Füttertiere zutage treten?
Boah, wiederhol das.
Wie nennt man es, also wenn in der Landeshauptstadt die Gesänge der... Wenn in der
Landeshauptstadt die Vöglein zwitschern. Ah. Denk dran, du darfst das G nicht richtig aussprechen.
Chilpen.
Vogelgesang im Magdeburg. Magdeburg, so rum ist richtig. So. So, was hassen Hallenser am meisten? Das hat sich geklärt, das sind die Magdeburger.
Okay. Haken dran. Mhm.
Also ich kenne noch das Thema, das heißt nicht nichts, da ist kein Ü und kein Sch.
Das heißt nicht nichts, das heißt nichts, da ist kein Ü und auch kein SCH drin. Ja, das ist so. Aus Loaded Weapon mit Samuel L. Jackson.
So,
geiles genau. Ding, ja.
Ja.
Liebe ich auch den Film.
Das gibt's noch und das ist hier ein absoluter Zungenbrecher. Und das Geniale ist, ich war glaube keine 5 Minuten hier, da hast du das zum ersten Mal rausgehauen, es nützt nichts.
Das muss man aber, das kriegt man in die Wiege gelegt.
Ja, also. ja es nützt nichts.
Nützt nichts.
Nützt nichts.
So,
ja, okay. Guck mal, das tut jemand, der gebürtig von hier kommt, das ja. Unheimlich schwer auszusprechen.
Wo in Sachsen-Anhalt ist die Inzucht am höchsten?
Das ist ja mal eine fiese Frage.
Ja, das ist alles so. So beleidigend dann auf gewisse Regionen hin,
oder? Ja, es ist ja wohl klar, dass es Harz oder Altmark sind, oder?
Scheinbar ja.
Der Stammbaum ist gesagt. Ein Kreis.
Deswegen habe ich so lange überlegt.
So, okay. Wie bittet man in Sachsen-Anhalt höflich eine Person, weil sie sich an der Kasse voreinstellt? Nach hinten.
Nach hinten.
Nee. Jetzt.
Nö. Ehe du Klon, mache dich hier fälligst nach hinten, bevor ich mich verjesse.
Okay, das so, ist
ne? Also ihr wisst, wo die Reise hingeht, ne? In Baden-Württemberg ist man immer so ein bisschen passiv-aggressiv unterwegs. Hier ist man voll aggressiv unterwegs.
Ja, total direkt, ne?
Na? Also eine meiner liebsten Begegnungen, also die erste Begegnung, nachdem ich aus Südthüringen wieder nach Halle gezogen bin, habe ich es gewagt, schräg über die Straße zu meinem Auto zu laufen. Ja. Dann kam eine Oma mit Fahrrad und der erste, was mir entgegenschrieb, war nicht eine Fahrradklingel, sondern das nächste Mal laufen wir aber hier fälligst gerade über die Straße. Und dann hatte ich noch ein tolles Erlebnis, da hat mich ein Obdachloser angesprochen, ob er gerne 20 Pfennig fürs Brötchen kriegen könnte. Packt mich auf einmal eine Hand von hinten und sagt, den gibst du keine 20 Cent. Hast du ein Ei am Wandern? Die Potsau hat schon wieder an Fahrkartenautomaten gesicht. Und da hat der Typ, der hat den Penner übelst zur Sau gemacht.
Der Markus hat bloß die Hälfte verstanden, ich bin mir sicher.
Ja, ich fand es total interessant. Ja. Das ist so interessant, wenn du dich konzentrierst oder wenn du so. Dann bist du sehr weit weg von diesem Dialekt. Aber. Das ist total interessant, wenn man kann in dem sich richtig Gespräch reinsprechen. Dann bist du da so total drin. Anderer Mensch quasi, das ist Wahnsinn.
Da musst du dich halt voll konzentrieren, Markus, es nützt nichts.
Ja, nichts.
So, eine Gruppe Jugendlicher, die sich bei der Straßenbahn vordringen, wird man Assis. Los mit, nee, so. Ihr Scheißer macht ihr fälligst Platz für die Oma, sonst fage ich euch einer. Und... Genau, wenn man dann nicht in den Schrebergarten fahren kann, dann sagt man zu seiner geliebten Partnerin, hier meine, es jascht wie Sau, wird man nicht mit den Jarden fahren.
Das und ist, wir sind sehr stark gerade am Bonusmaterial.
Gut, dann schneiden wir es da rein.
Ja.
Na, gut, alles
klar. Wir kratzen am Bonusmaterial.
Gut, okay, ich bin dann jetzt auch durch. Ja.
Ich finde, ich fand es hochinteressant, du hast gesagt, ne? Also ich habe maximal 15 bis 20 Minuten sachvorbereitet, der Rest ist, ergibt sich halt. Jetzt sind wir hier bei 2 Stunden. So Bernd, was waren deine Themen?
Ich habe meine Liste durchgestrichen. Ich bin drin,
mein Freund. Hast du noch was?
Ich hatte total viele Icebreaker, Icebreaker, aber ich glaube, bei dem, über den.
Das haben wir abgehakt. Wer hatte noch einen guten Outro-Gag am Start für die ganze, für den, für, sag mal, für das Themengebiet, so, über das wir heute so
gesprochen hatten? Das Themengebiet war ja sehr weitläufig, ne?
Ja? Also, wir hatten es ja ziemlich viel von, darf ich?
Ja.
Wir hatten es ja ziemlich viel von Domestizieren und Haustiere und Wild und sonst was, gell? Alles ist gut, solange du wild bist. Außer beim Wildunfall. Da ist es schlecht, wenn du wild bist.